Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Christian Anderl. Hallo Christian, danke für die Zeit, dass du quasi die Zeit gefunden hast. Ja. Und leg einfach einmal los und stell dich vor, damit die Leute wissen, wer du bist und was du so machst.
Ja, du hast das jetzt eh schon ganz gut angeschnitten. Ich bin Fotograf und somit einer von denen, genau wie du, die nie Zeit für gar nichts haben.
Genau.
Selbstständig in Österreich und noch dazu Fotograf. Das heißt, es bleibt Zeit zum Schlafen. Manchmal.
Manchmal.
Also ich bin in erster Linie Porträtfotograf. Mhm. Ich mache auch Werbung und ich mache auch ein bisschen Film noch. Das habe ich ein bisschen reduziert, aber ich mache ganz gern Musikvideos und auch fallweise Imagefilme. Aber in erster Linie bin ich konzentriert auf Fotografie und da in erster Linie auf Porträt. Mhm. Und ich habe seit 2 Jahren einen eigenen Online-Kurs für Fotografie und mache auch Vorträge und Workshops und bin Canon Ambassador in dem Canon Ambassador Programm bei Canon Europe, was nichts anderes heißt als ein paar Fotografen auf der Welt, die sowieso mit Canon schon gearbeitet haben, werden dann hin und wieder für Vorträge von Canon rund um die Welt gebucht. Kann man so zusammenfassen. Das bin ich so circa.
Jetzt, was hast du früher gemacht? Warst du schon immer Fotograf oder hat sich das
irgendwie ergeben? Ich war schon alles Mögliche.
Kenne ich auch.
Ja, alles Mögliche auf dem Weg. Ich war auch mal Radiomoderator für 13 Jahre bei einem ganz nicht ganz unbekannten österreichischen Radiosender, dem Hit Radio Ö3.
Was? Drei Hit?
Ja.
Wo?
Ich habe dort einige Zeit Morgensendung am Wochenende moderiert, den Wecker am Wochenende. Mhm. Was sehr lustig war. Aber halt, ja, ich habe vorher auch Grafikdesign, Webdesign gemacht. Ich habe noch davor, ganz zuvor, als ich begonnen habe, in mein Berufsleben einzusteigen, Hotelfachschule gemacht und war auch als Koch unterwegs, weil mir Kochen nach wie vor Spaß macht. Cool. Aber ich habe halt dann relativ schnell festgestellt, dass Kochen nichts ist, was ich beruflich machen möchte, für zu viele andere Menschen, sondern eher für mich und Freunde und Familie. Und in Wahrheit habe ich wahrscheinlich viele dieser Zwischenschritte hauptsächlich gemacht, weil ich eigentlich schon als Kind gewusst habe, dass ich Fotograf werden will, aber mir das ein bisschen ausreden habe lassen.
Okay.
Und das finde ich insbesondere heute, zu der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, besonders lustig, weil der Grund, warum man mir das quasi als Kind oder Jugendlicher erfolgreich fast ausgeredet hat, war genau dasselbe, der es jetzt auch ist. Nämlich, dass Fotografen, komischerweise, es war ein professioneller Fotograf, der es zustande gebracht hat, mich davon zu überzeugen, dass es 1900, um Gottes Willen ist das lang her, so circa 90 herum, angeblich viel zu viele Fotografen auf der Welt gibt, angeblich unmöglich mehr ist, davon zu leben, weil das wollen viel zu viele und dann können wirklich nur ein paar überbleiben, die davon leben und alle anderen gehen Filme verkaufen. Wirklich, das war 1990, vor 26 Jahren. Im Prinzip war es genau dasselbe, was man jetzt auch immer wieder hört, wenn man versucht, ins Berufsleben als Fotograf einzusteigen.
Ja.
Zumindest höre ich das rundherum immer wieder.
Ja, ja, immer.
Ja, na, vorbei, also Fotograf als Beruf, um Gottes Willen, niemals, tu dir das nicht an. Ich meine, der Teil stimmt, ja. Also sagen wir so, der Teil stimmt bedingt. Man muss sich, glaube ich, einfach gut überlegen, ob man das wirklich will. Also es gehört schon eine anständige Portion Leidenschaft dazu, dass man durch diese, vor allem die ersten Jahre, gewaltsam fast schon sich durchkämpfen kann. Das stimmt natürlich, aber das ist in vielen selbstständigen Berufen so und ganz besonders in kreativen selbstständigen Berufen. Ja. Da muss man sich einfach durchkämpfen. Das ist immer schon so gewesen, wird immer so sein, aber dieser Blödsinn von es ist vorbei, du kannst nicht mehr so, und die Technologie, das hat uns alles überholt und jeder hat mittlerweile eine Kamera. Ja. Wir haben es damals genauso erzählt, jeder hat mittlerweile Spiegelreflexkamera und lässt Filme bei Beeper entwickeln und das ist vorbei und du wirst nie Fotograf werden. ehrlich, es war immer dasselbe Lied und ich hätte nicht drauf hören sollen und deswegen habe ich jetzt umgeschwenkt auf Lehrer quasi und wirklich habe dann beschlossen, ich hätte damals gern jemanden gehabt, der mir nicht diesen Blödsinn erzählt, sondern mir einfach an der Hand nimmt, mir sagt, was ich wissen muss, was ich nicht wissen muss und wie ich die ersten Schritte tue in der Fotografie. Das hätte mir wesentlich mehr geholfen, dann hätte ich wahrscheinlich schon mit 14 angefangen. Andererseits, dann hätte ich die Umwege nicht gemacht und vieles andere nicht gelernt, also alles gut.
Alles gut. Also stehst du generell dem sehr, sehr positiv gegenüber. Also wenn wer sagt, er will, also im Grund kann man sagen, wenn wer sagt, er will X werden, was X auch immer ist, wenn du es machen willst, mach's.
Unbedingt, echt unbedingt. Ich habe einen 3-jährigen Sohn und ich bin jetzt schon, muss jetzt schon aufpassen, dass ich ihm nicht sage, hey, lass dir keinen Blödsinn einreden, mach, was du willst. Weil wenn man was wirklich will, das ist wirklich eine Grundregel im Leben. Wenn man was wirklich will, dann kriegt man das auch hin. Punkt. Ja, genau. Es ist wirklich, wenn man jemand erzählt, der hat es nicht hingekriegt. Ehrlich, nach allem Durchdenken von allen Optionen muss ich dann ehrlich sagen, dann hast du es vielleicht nicht anständig genug gewollt, vielleicht willst du wirklich was anderes. Aber
ja, und schließt das also nicht.
Es ist hart, es ist wirklich hart und wirklich schwierig. Und man liegt oft, also ich kann mich erinnern, in den ersten Jahren, da war oft dieser Moment, wo ich wirklich zu Hause gesessen bin, um 3 in der Früh vor meinem Computer, immer noch arbeitend, wissend, dass ich um 7 oder 8 in der Früh aufstehen muss, weil ich zum nächsten Kundentermin fahre. Und da habe ich mir gedacht, boah, echt? Das kann doch nicht mein Leben sein, das geht doch nicht, so kann man nicht leben. Diese Momente gab es und dann haben wir gedacht, ja, aber dann liegt es jetzt an mir, ich bin selbstständig, ich habe es in der Hand. Dann liegt es jetzt an mir, eine Firma aus mir zu machen oder ein Geschäft aus mir zu machen, mit dem ich mit anständigen, normalen Arbeitszeiten durchkomme und trotzdem meinen Lebensunterhalt verdiene. Ja. Wenn ich das nicht schaffe, dann war es mein Fehler und dann muss ich mich nicht über irgendwas oder irgendwen beschweren, da kann weder das Universum noch sonst irgendwas dafür. Also
wirklich eindeutig selbst.
Ja, weil sonst gäbe es nicht andere, die es geschafft haben. Genau. Das muss man echt so sagen. Ja. Und dann, wenn ich das schon höre, also ich höre dann oft, naja, aber da gehört schon eine ordentliche Portion Glück auch dazu. Dann muss ich echt sagen, ja, das stimmt. Aber, und das ist ein riesengroßes Aber aus meiner Sicht, dieses Glück, das man dazu braucht, um selbstständig erfolgreich zu sein, in der Fotografie, wo auch immer, das kommt nicht einfach per Zufall, weil man sich hinsetzt und irgendwann mal gesagt hat, ich möchte gern Fotograf werden. Und dann wartet drauf, weil man rausgeht und die ersten 20 Fotos gemacht hat und die Oma hat gesagt, meine Fotos sind toll. Und dann wartet drauf, dass endlich die Welt draufkommt, wie genial man eigentlich ist und endlich die Kunden einem die Tür einrennen und sagen, hey, ich will unbedingt nur mit dir arbeiten, weil du bist viel besser als alle anderen. Das wird nie im Leben passieren. Diese Art von Glück kommt nicht, niemals. Die kommt dann, wenn man halt wirklich sich, Entschuldigung, ich hoffe, ich darf das in deinem Podcast alles so sagen, den Arsch aufreißt.
Ja.
Und zwar wirklich bis zum hinteren Haaransatz. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und dann kommt irgendwann, also erstens wird man dann irgendwann gut genug. Man hat die Erfahrung gesammelt. Man macht gewisse Fehler nicht mehr, arbeitet nicht mehr ständig viel zu billig, weil man glaubt, der Kunde hat versprochen, nächstes Mal gibt es dann mehr Geld.
Genau.
Ja, wir machen ja alle dasselbe durch.
Ja.
Die Frage ist immer nur, wie reagiert man dann drauf? Und dann, wenn man das alles durch hat, wenn man den wirklichen Schlamm durchgewühlt hat, dann glaube ich einfach, dann kommt Schritt für Schritt dieses Glück. Und dieses Glück ist ja nichts anderes als, man lernt am Weg einfach Schritt für Schritt andere Menschen kennen. Man lernt andere Situationen kennen. Es läuft einem während dem Weg, da sieht deine Arbeit, vielleicht hat man mit dem mal kurz gearbeitet und dann plötzlich ergibt sich was, Mundpropaganda. Der eine erzählt dem anderen, du, hey, da haben wir jemanden, der macht wirklich außergewöhnlich gute, und dann ist die Frage, worauf spezialisierst du dich?
Genau.
Außergewöhnlich gute Porträts, Landschaft, was auch immer. Und dann fängt das Glück an zu laufen. Und das empfindet man dann als Glück, zu Recht. Das ist auch super. Also ich empfinde das wirklich als großes Glück und ich bin jeden Tag wirklich dankbar dafür, dass ich so Glück habe und dass das so gut läuft. Aber ich bin mir auch selbstbewusst der Tatsache bewusst, dass dieses Glück mir nicht zugeflogen ist per Zufall, weil ich, weiß ich nicht, Gott schön klein geschaut habe, oder?
Genau.
Sondern weil ich mein Bestes getan habe, um das möglich zu machen. Also.
Genau. Sicher genauso.
Ja, ich glaube, also wirklich, das trifft auf alle Selbstständigen zu. Ich kenne mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Selbstständige und also ich kenne niemanden, bei dem das nicht ähnlich gelaufen wäre. Und die, die es geschafft haben, ja, haben einfach im Gegensatz, das ist der einzige Unterschied, glaube ich, zwischen denen, die es geschafft haben und denen, die es nicht geschafft haben. ist, dass die, die es geschafft haben, da durchgekommen sind, sich durch den ganzen Dreck und Schlamm so durchgekämpft haben, allen Widrigkeiten zum Trotz, gesagt haben, das ziehe ich durch, es halt auch verändert haben, was notwendig ist. Weil, wie gesagt, Preisgestaltung ist in unserer Branche eine Katastrophe, leider.
Ja.
Kann auch nicht verstehen, dass nicht, es gibt sowas wie eine Innung bei uns, dass man nicht reagiert, indem man einfach sagt, sobald jemand einen Gewerbeschein löst, wird er gratis sofort eingeladen zu einem Kalkulationsseminar. Damit könnten wir uns allen nur einen Gefallen tun.
Ja, wenn es nicht so das Kalkulationsseminar, was man Leute aufdrückt, irgendwie in der Zeit so für die Leute gefühlt, immer fotografieren und nicht kalkulieren.
Ja, wahrscheinlich, aber ich glaube, man kann es Menschen auch verständlich machen und klar machen. Oder vielleicht ist es genau das, was passieren müsste, dass man ich kenne das ja selber von vielen Kollegen, von Menschen rundherum und ganz ehrlich, ich habe mich auch irgendwann selbstständig gemacht und ich habe auch nicht erwartet, dass, ich habe schon gewusst, wenn ich mich selbstständig mache, dann wird einiges mehr an rundherum Arbeit passieren und ich werde nicht 100% meiner Zeit mit Fotografieren verbringen. So naiv war ich nicht, aber also im echten Leben sind es dann doch nur 5-10% meiner Arbeitszeit, die ich mit Fotografieren verbringe. Und das ist halt vielleicht ein ja, es ist wahrscheinlich bei dir, also du verbringst wahrscheinlich auch nicht die meiste Zeit mit dem, was du am liebsten tust, sondern ja, ist halt als Selbstständiger so, wir führen eine Firma, eine kleine. Ja. Und da ist halt viel zu tun. Und das fängt bei Papierkrieg an, das ist digitale Datenverarbeitung, das ist, um Gottes Willen, die Liste ist endlos.
Ja.
Man muss ja das eigene Marketing machen. Es ist, außerdem funktioniert immer wieder mal was nicht so, wie es funktionieren soll. Mhm. Wir bauen zum Beispiel seit 4 Monaten gerade eine neue Website bei uns, die online ist. Und das ist halt so. Das frisst halt Zeit.
Ja.
Und diese Erkenntnis sollte man vielleicht Menschen, bevor sie sich einen Gewerbeschein lösen, schon auf den Weg mitgeben und sagen, Vorsicht, überleg dir gut, nur weil du gern fotografierst, heißt das nicht, dass du es beruflich machen solltest. Weil wenn es nur um die Leidenschaft und um den Spaß daran alleine geht, dann behalt es vielleicht lieber als Hobby.
Ja, weil ab dem Moment, wo es dann wirklich, wo du damit Geld verdienen musst und rausgehen musst, und da kenne ich auch Leute, die dann wirklich den Spaß verloren haben.
Ja, ja, also da gibt's zahllose Beispiele. Das Problem ist, und ich habe dieses Problem sogar selber kurz mal erleben müssen, weil mir dann die ersten 3 Jahre Selbstständigkeit sind ja berühmterweise die massivsten und die ersten 1,5 waren bei mir wirklich so, dass ich eigentlich kein Sozialleben mehr, glaube ich, hatte. Ich habe jahrelang wirklich nur gearbeitet. Und dann bin ich halt irgendwann draufgekommen, nach 2-3 Jahren fotografieren beruflich, mir fehlt irgendwas und ich weiß nicht genau was. Und dann bin ich draufgekommen, ich habe kein Hobby mehr. Ich habe danach mir gedacht, okay, ich brauche auch kein Hobby mehr, weil meine echte Leidenschaft ist jetzt mein Beruf. Ich brauche kein Hobby, das stimmt. Aber andererseits, irgendwann kommt halt der Punkt, wenn man dann jahrelang für Aufträge oder Kunden fotografiert hat, dass es plötzlich eben nicht mehr denselben Spaß macht. Weil es, wenn ihr die Kamera aufhört, plötzlich mit Arbeit verbunden ist. Und dann kommt halt dieser Moment. Und die meisten Kollegen, die länger als 7-10 Jahre im Geschäft sind, haben mindestens einmal diesen Punkt erlebt, wo sie wirklich für Monate die Kamera nicht mehr angreifen wollten. Und ich habe das letztes Jahr gehabt. Da wollte ich einfach monatelang meine Kamera nicht angreifen. Die ist wirklich gelegen und wenn ich die nur in die Hand genommen habe, habe ich mir gedacht, es war plötzlich verbunden mit so einem, dann habe ich gedacht, ganz schlecht, ganz schlechtes Signal, nach 7 Jahren Selbstständigkeit diesen Punkt zu erreichen. Aber ich habe dann mit vielen Kollegen geredet und bin draufgekommen, das ist echt ganz normal, das passiert halt irgendwann nach ein paar Jahren. Und da muss man halt durch. Da gibt es genug anderes zu tun. Oder vielleicht muss man das als Zäsur einfach für sich nutzen und sagen, okay, dann überlege ich jetzt mal, vielleicht sind 7 Jahre einfach so ein Ablaufdatum. Schauen wir mal, vielleicht muss ich einfach das Genre wechseln, vielleicht muss ich mehr Landschaft machen. Ich mache zum Beispiel seither mehr Landschaft, aber nur für mich einfach als Hobby. Mhm. Das hat mir wieder Fotografie als mein Hobby zurückgebracht. Da gehe ich raus und da habe ich keine Kunden im Kopf, da habe ich keine Vorgaben im Kopf, da muss ich weder was erfüllen, noch mein Geschäft leiten, noch irgendwie arbeiten, sondern das ist wie ich früher mit analoger Spiegelreflexkamera, ich mache das sogar auch wirklich dann analog manchmal, einfach rausgehen, durch den Sucher schauen, suchen, finden, abdrücken und diesen Moment, in dem man dann einfach lebt, genießt einen. Also für mich, glaube ich, ist Fotografie was Meditatives und
ja, gerade bei Landschaft auf jeden Fall, ja.
Absolut, ja. Also da ist es wirklich so, in einem Moment leben, den man einfach gerade jetzt durch den Sucher ganz anders erleben kann, als Weiß nicht, als wenn man einfach durch die Gegend spaziert und vielleicht im Kopf alle möglichen Sachen hat,
ja.
Dann geht man vielleicht weniger bewusst durch die Landschaft, als wenn man es fotografiert.
Ja. Fotografierst du in dem Fall dann quasi wirklich für dich, wenn es jetzt Landschaft macht, oder hast du da irgendwie einen Anspruch, dass jetzt irgendwie künstlerisch hochwertig ist, oder ist das irgendwo das Gleiche dann?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist das Gleiche, ich kann ohne diesen Anspruch kaum mehr.
Ja.
Aber künstlerisch hochwertig, das ist vielleicht.
Ja,
das weiß, ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Nein, es muss schon, also ich mache es für mich, aber ich mache es halt so, dass ich sage, ich, ja, ich will natürlich dann im Endeffekt ein Bild haben, das ich gerne an die Wand hängen würde. Mhm. Und Ansel Adams, glaube ich, hat das gesagt, dem gebe ich völlig recht, der gesagt hat, ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl, aber es waren irgendwie so 2, 3 oder 10 gute Bilder im Jahr. Sind eine enorm gute Ausbeute.
Ja, irgend so,
glaube ich. Aber wenn es 12 sind, hat er für jedes Monat, ich weiß es nicht, aber es war sehr viel weniger, als die meisten Menschen glauben.
Ja.
Die meisten Menschen glauben, ein Fotograf ist professionell, du musst du hunderte, tausende,
fantastisch. Jedes Mal, jedes Foto ist ein
Bestseller. Ja, es ist einfach nicht die Realität.
Ja.
Realität ist, wenn du mit 10, 15 Fotos im Jahr von dir selber zufrieden bist und sagst, hey, das war ein gutes, dann war es schon ein sehr gutes Jahr.
Ja.
Und wenn du, also ich möchte sogar behaupten, das ist jetzt vielleicht böse, aber ich möchte sogar behaupten, wenn du mit mehreren Fotos im Jahr zufrieden bist, dann musst du einfach deine Selbstkritik überarbeiten und überdenken.
Weil
vielleicht bist du einfach zu leicht zufrieden mit dir.
Ja.
Du sagst, ich mache 500 Spitzenfotos im Jahr, vielleicht wäre die Schraube etwas strenger anzuziehen oder die Latte ein bisschen höher zu legen, vielleicht geht da noch was.
Mhm.
Weil ich glaube, nur so entwickelt man sich halt weiter. Ich möchte in der Fotografie nicht aufhören, mich zu entwickeln, wenn das also passiert.
Generell, wenn man zurückschaut auf seine Arbeit, egal was das ist, man muss einfach sehen, dass man jetzt besser ist als vor einem Jahr.
Genau, ja, viel Jahr, ja. Also das ist so rückblickend, ist es immer so, ich genieße es total, wenn ich zurückschaue und mir denke, oh Gott, das will man wirklich.
Das ist ja, so. Ja, das kenne ich.
Dann denke ich mir, dann erinnere ich mich daran, dass ich damals dachte, aus meiner Sicht, hey, das ist cool.
Ja.
Dann schaue ich das 3 Jahre später an und denke mir, boah, da war aber Luft. Und dann freue ich mich wirklich, weil ich mir denke, okay, und heute schaue ich mir meine Arbeit jetzt an und denke mir, in 3 Jahren bin ich hoffentlich am selben Punkt, dass ich mir denke, da war nur Luft.
Ja.
Also ich möchte echt bis zum bitteren Ende nicht aufhören, mich da weiterzuentwickeln, weil da kann man immer wieder Bewegung einbringen.
Auf jeden Fall.
Sonst macht es keinen Spaß mehr.
Ja. Ist jetzt bei Kundenprojekten auch so, dass du das fotografierst oder so fotografierst, wie es dir Spaß macht, oder sind da die Maßgaben enger?
Naja, natürlich ist ein Kundenprojekt immer eine etwas andere Sache, weil Kunden halt mit einer Vorstellung kommen. Jetzt ist das so, also bei Werbekunden, bei Agenturen ist es so, dass da meistens ein Art Director oder jemand aus der Agentur eine relativ genaue Idee oder Vorgabe hat.
Mhm.
Jetzt habe ich das Glück, mittlerweile nach vielen Jahren mit Agenturkunden zusammenzuarbeiten, wo sich auch der Kunde ganz gut überlegt, mit wem will ich arbeiten. Wo der Kunde ein Bewusstsein dafür hat, dass er nicht zu irgendeinem Fotografen gehen kann, den nach der Preisliste auswählen kann und sagt, ich nehme den billigsten, zeige ihm, was ich circa gern hätte und sage, hey, mach das.
Ja.
Das ist halt das Problem am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Damit habe ich am Anfang sehr viel gekämpft. Kunden, die halt dieses Verständnis dafür nicht haben und dann einfach sich am Preis orientieren wollen und dann einfach kein Gespür dafür haben, dass verschiedene Fotografen verschiedene Stile haben und dass man sich eigentlich den Fotografen nach dem Stil aussuchen sollte. Und nicht nach Preis oder sonstigen Vorgaben, sondern einfach sagen sollte, ich mag deine Arbeit, ich glaube, das passt mit meinem Produkt zusammen, geht schon.
Ja.
Das würde ich jetzt gerne machen.
Und wie wichtig, oder anders gefragt, wie bist du auf deinen Stil gekommen, oder was ist dein Stil? Kann man da irgendwas sagen?
Die Frage, was ist mein Stil, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich die beantworten kann. Also ich bin... Weiß ich nicht, ob ich die so jetzt beantworten kann. Das ist halt Stil, weil ich habe keine genaue Vorgabe jetzt irgendwie, was verwendet werden muss, wie es genau ausschauen muss. Ich mag halt zum Beispiel geblitzte Porträts mit ein bisschen mehr Kontrast, vielleicht abgedunkeltem Hintergrund oder ein bisschen dramatischer.
Mhm.
Ich mag es ein bisschen in Richtung filmisch und das hat sich nicht zuletzt daraus entwickelt, dass ich halt auch Film mache und viel Musikvideos und Imagefilme gemacht habe und ich mag Film. Und das hat sich halt irgendwie ein bisschen zusammengeführt. Das heißt, ich habe es in Porträts gern, wenn ein bisschen so ein leicht cineastischer Touch in einem Bild ist quasi. Aber Ich glaube, dass der Stil auch was ist. Also meiner entwickelt sich immer noch und immer noch weiter und verändert sich. Da mache ich einen Fehler, der mir durchaus bewusst ist, muss ich sagen, weil ich weiß, dass es gescheiter wäre, aus rein geschäftlicher Sicht, einen ganz straighten, wirklich engen Stil zu haben und quasi dafür zu sorgen, dass Kunden dich an diesem Stil sofort wiedererkennen. Jetzt habe ich das Glück an meinen Porträts, sagen zumindest meine Kunden, meine Porträts erkennen sie von Weitem. Das ist schön für mich. Aber noch enger wäre es natürlich besser. Mhm. Aber ich habe andererseits ein Problem mit dieser Regel, die einerseits ja richtig klingt und die, ich glaube, die ist auch richtig am Anfang, dass man sich auf eine Nische konzentrieren soll und einfach wirklich auf etwas spezialisieren soll. Das Problem ist halt, wenn man da mal dann drin ist, da kommt man schwer raus.
Ja.
Also wieder rauszukommen, ist dann halt schwierig. Und ich bin halt gern auf verschiedenen Baustellen unterwegs und ich akzeptiere die Einschränkungen, die das mit sich bringt, nämlich, dass ich jetzt nicht auf einem einzigen speziellen Stil so derartig weiterentwickelt bin, dass sich dass man die Kunden dafür die Tür einrennen und meine Preise sich verdreifachen. Das ist auch eine Strategie, aber dann, wie gesagt, da ist man dann zu sehr festgebunden, ja. Gehabt. Mein Stil, also mir ist halt wichtig, abgesehen vom cineastischen Stil, mir ist halt einfach wichtig, ich habe mich auf Menschen deswegen konzentriert, weil ich Menschen einfach mag und weil ich finde, dass es auf der Welt kaum was Spannenderes gibt als Leben und Menschen.
Definitiv, ja.
Da lernst du einfach permanent völlig unterschiedliche Menschen kennen. Du schaust dauernd in unterschiedliche Gesichter, erkennst aber dann doch Gemeinsamkeiten. Du siehst irgendwie, dass wir alle dieselben Probleme und Ängste irgendwie haben. Du siehst, wie Menschen auf der Kamera reagieren. Vor einer Kamera werden sie halt wirklich, das ist wie ausziehen ein bisschen. Also, ich kenne es ja selber, ich mag das auf der anderen Seite stehen auch nicht. Ich bin echt nicht so gern vor einer Kamera. Das hat was vom Ausziehen einfach. Da schaut man in ein einziges Auge und dahinter ist das Gesicht vom Fotografen vielleicht auch noch verschwunden.
Ja.
Das ist ungewohnt, das ist nackig und da kommen halt Sachen an Menschen zum Vorschein, die vielleicht sonst nicht so zum Vorschein kommen. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend. Und ich mag es halt einfach gern, wenn ein Bild eine Geschichte erzählt. Und auch im Porträt, wenn ich zumindest da reinschaue und dieses Bild spricht irgendwas mit mir.
Ja.
Das kann so viel Verschiedenes sein. Und ja, ich habe es halt gern, wenn sie natürlich sind, die Porträts. Oder wenn sie, natürlich ist vielleicht sogar der falsche Ausdruck, wenn sie einfach authentisch sind. Authentisch, ja. Ob das jetzt ein Stil ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das sollte der Grundanspruch
ja.
Ein Porträt sein. Aber ja, tut mir schwer, meinen Stil zu beschreiben. Ja.
Vielleicht muss man es ja gar nicht können. Vielleicht, vielleicht kann man es auch nicht. Vielleicht ist so ein Stil etwas, was sie einfach bewegt.
Ja, ich glaube auch.
Ändert.
Ja, ich glaube, es gibt, glaube ich, echt zwei verschiedene Philosophien. Ja. Da gibt es die einen, die legen sich auf einen Stil fest und ziehen den ihr Leben lang durch, werden damit berühmt. Das ist okay. Also das ist ja völlig in Ordnung und der Erfolg gibt ihnen recht. Aber das ist halt was, wo ich das Gefühl hätte, ich würde mir einen eigenen kleinen goldenen Käfig bauen und die muss dann immer genau dasselbe machen. Und das will ich halt nicht. Und deswegen bin ich eher. Ja, ich habe so meine Vorlieben, das ist vielleicht eine Richtung von Stil, aber das ist flexibel, das kann sich bewegen, da soll Luft bleiben.
Was da jetzt mit dem Song, der jetzt anfängt zu fotografieren oder quasi professioneller wird oder gerade sich selbstständig macht, zu dem Thema, find dein Stil, was man ihm so hört und bleib deinem Stil treu. Also ich war in der ersten Zeit so, scheiße, also ich habe keinen Stil, was soll ich machen?
Was soll ich machen? Um Gottes Willen, alle reden von Stil.
Genau, ich habe überhaupt keine Ahnung.
Um Gottes Willen. Ja, aber also das ist vielleicht wirklich das, was man Einsteigern echt unbedingt mitgeben muss, fang nicht zu früh an. Also es ist so, einerseits muss ich sagen, spring ins kalte Wasser, zieh's durch und dann bleib echt am Drücker. Andererseits, es soll zumindest irgendwas vorhanden sein, was man rein gewissens verkaufen kann. Dazu muss man noch keinen fertig ausgereiften Stil haben, weil sowas kann 10, 20, 30 Jahre dauern.
Ja, oder nie enden. Ja.
Oder eben nie enden, ja. Aber zumindest sollte, ich sage einmal, eine konstante Qualität in einem Bereich vorhanden sein, ob das jetzt Porträts sind oder Hochzeit oder Produktfotos oder Landschaft. Es sollte eine erkennbar durchgehende Qualität zumindest in den Fotos sein. Das klingt für manche jetzt vielleicht noch, naja, na nicht, aber ganz ehrlich, also ich glaube, ich habe letztens mal so grobe Zahlen aus der Innung und von den Anmeldungen in Österreich gehört, An- und Abmeldungen. Holy shit, ehrlich, das tut weh. Also es melden wirklich viele ihr Gewerbe an, aber es melden auch wirklich viele innerhalb der ersten 2, 3 Jahre wieder ab, weil es halt vielleicht einfach zu früh war. Ich kann mich erinnern an Workshop-Teilnehmer, die hatte ich mehrfach bei einem Workshop, der heißt Charakterporträt, wo es wirklich um Porträtfotografie geht, wo am Ende von einem 6-Stunden-Tag teilweise Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich gehe jetzt heim und lege meinen Gewerbeschein zurück, den ich vor 6 Monaten gelöst habe, weil ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Und da habe ich dann echt nur sagen können, das kann ich nur unterstützen, weil mit diesem Gefühl sollte man nicht weiterarbeiten, sondern einfach einmal vielleicht eine Zäsur einlegen, wirklich draufdrücken aufs Üben, und dann an einem Kunden sollte man einfach nicht üben. Das ist halt der Punkt, weil sonst baut man sich einen schlechten Ruf auf. Ja. Meine Fehler am Anfang waren zahlreiche, und ich kann echt sagen, man muss schon Riesenglück haben, dass man beim Kunden was verbockt und der nur bleibt, geschweige denn eine Empfehlung weitergibt. Also da, wenn man beim Kunden was verbockt, wird es halt ernst. Wenn man 3-mal beim Kunden was verbockt, tut es weh. Und beim 5. Mal kann man vielleicht wirklich das Gewerbe abmelden, weil es irgendwann herumspricht, dass der einfach seinen Job nicht drauf hat. Ja. Und so gesehen würde ich das mal als allerwichtigsten Punkt hinlegen zum Anfangen. Und Stil entwickeln ist was, ist Hobby. Nebenbei, wirklich. Das kann da freie Projekte machen und da dann einen Stil entwickeln, ist super. Professionell fotografieren ist einfach Arbeit, und zwar ja harte Arbeit. Und dafür fängt man nicht an, sie auf Inspiration zu warten oder darauf zu warten, dass die Muse einen küsst oder dass der Stil sich entwickelt, sondern da steht man gefälligst in der Früh auf und macht seinen Job. Ja. Das klingt jetzt böse, aber ja, da macht man einfach seinen Job. Da lernt man, wie das geht, und dann macht man seinen Job. Und dann ist man gleichzeitig noch dankbar dafür, dass man das alles in einem Bereich macht, den man echt leidenschaftlich gern mag, weil man gesagt hat, ich liebe Fotografie, ich will das beruflich machen, ich will den ganzen Tag damit zu tun haben. Da macht man einfach gefälligst seinen Job. Wirklich.
Ja.
Das würde ich, glaube ich, den meisten Einsteigern ins Berufsleben in der Fotografie mitgeben, weil ich sehe wirklich dieses Blauäugige, und das hat ja was Gutes, ich liebe Blauäugigkeit, man muss manchmal blauäugig ins kalte Wasser springen, aber da gibt es halt ein Maß, das geht ein bisschen zu weit, weil wirklich Leute mit einer Spiegelreflexkamera, die zum 10. Mal von irgendwem gehört haben, hey, du machst schöne Fotos, einfach so Gewerbeschein lösen gehen und sagen, das mache ich jetzt. Also wirklich, ich habe wirklich viele, zahlreiche Profis in den ersten 6 Monaten gesehen, die einfach wirklich mit den grundlegendsten Dingen überfordert waren.
Oh, ja.
Und das geht halt nicht, weil ganz ehrlich, das checkt jeder Kunde.
Ja.
Man bringt sie einfach selber und den Kunden und alle in fürchterliche Situationen, wenn man einfach ratlos dasteht. Und man ist als Fotograf in Wahrheit, ich nenne Fotografen Problemlöser.
Ja.
Wir sind Problemlöser, de facto. Wir kommen wohin, sollen wo jemanden schön fotografieren. Da ist vielleicht das Umgebungslicht eine Katastrophe oder überhaupt der ganze Hintergrund. Es kann so vieles schiefgehen einfach. Es kann so vieles schiefgehen. Das glaubt man nicht, wenn man anfängt, aber es kann so schiefgehen.
Ja.
Und ja, bei Hobby ist es wurscht. Dann war halt kein guter Tag, ich habe kein gutes Foto zusammengebracht. Profi ist ganz eine andere Liga, weil da gehe ich hin und dann habe ich das zu liefern, egal wie die Bedingungen sind. Das interessiert keinen Kunden, wenn ich ihm sage, der Büro ist hässlich, ich kann da kein Büro. Das geht nicht, das interessiert ihn nicht.
Ja.
Zu Recht, weil er zahlt mir viel Geld dafür, dass ich es gut ausschauen lasse oder ihn in seinem Büro gut ausschauen lasse. Also habe ich dieses Problem zu lösen. Und bevor er diese Probleme nicht lösen kann, sollte ich ganz einfach nicht über Kunden herfallen. Weil, ja,
was gibst du als, was gibst du als Tipp quasi zum Üben? Soll man einfach seine Freunde und Familie fotografieren oder gibt es irgendwas anderes, was gut funktioniert?
Ja, also wenn es jetzt um Porträts geht, ich habe jetzt gerade, wir sind gerade für Shootcamp am Drehen für einen neuen Kurs, und da geht es auch sehr viel um Lichtsetzung. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit einer Schaufensterpuppe, ein ganzes Modul lang. Und zwar aus einem einfachen Grund, und das würde ich in Sachen Porträt zum Beispiel beim Üben dringend auch beim Anfang empfehlen, aus 2 Gründen eigentlich. Ein statisches Motiv, egal ob das jetzt eine Schaufensterpuppe ist oder Styroporball oder irgendwas, kann, keine Ahnung, ausgestopfte Katze sein. eine Büste oder irgendwas Billiges von Wilhelm oder eBay zusammengekauft, das ausschaut wie ein Kopf, und an dem dann üben. Warum? Weil erstens mal nur so wirklich zu 100% deutlich wird, wenn ich mein Licht minimal bewege, was verändert sich dann dran? Also Wenn ich nämlich ein echtes Gesicht nehme, dann ändert sich der Ausdruck. Und in Wahrheit schaut dann das zweite Foto, das ich mache, anders aus, aber ich kann nicht mehr hundertprozentig sagen, liegt das jetzt nur am Licht oder liegt es auch am Ausdruck.
Ja.
Und um wirklich ein exaktes Gefühl dafür zu kriegen, wie sich Licht verhält zum Beispiel, würde ich echt ein statisches Motiv nehmen. Und der zweite Grund dafür ist, dass man ganz einfach, wenn man Freunde und Bekannte anfängt zu quälen, ja, habe ich auch gemacht. Aber der Punkt ist halt, es ist meine Leidenschaft. Ich kann mich stundenlang dahinstellen und kann an einem Foto arbeiten. Stell einmal jemanden dahin, den das nicht interessiert, der noch dazu vor der Kamera stehen soll. Das ist, erstens ist es gemein.
Ja.
Zweitens wird es halt irgendwann auch so, ja, du langweilst wen. Und dann kommt das Problem, du weißt, dass du wen langweilst. Und dann fangst du an zu stressen. Und ja, dann ist der Lerneffekt maximal die Hälfte, ich glaube nicht einmal das. Dann bleibt fast nichts hängen einfach. Ja, da bleibt nichts hängen, weil wenn man dauernd gestresst ist und weiß, ah ja, der wartet, okay, ich will den nicht zu lange aufhalten, ja, Einstellungen, keine Ahnung.
Wenn man Kameraeinstellungen, dann weißt du nicht, wie du mit dem Model vor der Kamera sprichst und oh Gott, das Licht funktioniert und die Kamera geht nicht und wow.
Wahnsinn und dann Überforderung und fertig. Ja. Also so passiert das Zeug halt. Also massenhaft, wie oft ich das schon gesehen habe. Deswegen würde ich ganz zu Beginn, wenn es nur um Licht geht, einmal an einem statischen Motiv arbeiten. Wenn das dann sitzt und wenn Kameratechnik und Blitztechnik und alles mal sitzt und das quasi abrufbar ist, ohne viel nachdenken, dann mit Freunden, Bekannten und Leuten einfach zu üben, ist kein Problem, weil dann ist man schneller. Dann kann man sich auch auf das Motiv konzentrieren, weil dann weiß ich ja jetzt, was ich tue und kann dann anfangen, mit dem einfach wirklich, nämlich auch mich darauf zu konzentrieren, den Ausdruck jetzt ins Bild zu bringen zum Beispiel. Und dann, irgendwann muss man dann ins kalte Wasser, das hilft dann nichts. Also irgendwann muss man dann einfach rein. Und da ist mein Tipp für den Anfang, was sich ganz gut bewährt hat, ich kann jetzt mal in erster Linie von Porträt reden, was ich dann eine Zeit lang gemacht habe, nachdem ich mich nämlich auch fehlerhafterweise bei den ersten Porträts fast überfordert habe und echt in so Situationen war, wo man dachte, oh, jetzt wird es gleich jetzt peinlich. Dann bin ich draufgekommen, das liegt einfach daran, dass ich reingegangen bin, 3-4 Blitze aufgestellt habe. Natürlich wusste ich, was ich tue und ich konnte das. Nur dann kommt halt der Punkt, dann macht eins dieser Dinger nicht, was ich will. Dann passiert irgendwas und dann bin ich aus der Ruhe zu bringen. Und habe, weil ich noch kein einziges Foto von dem habe. Der hat noch kein Erfolgserlebnis mit mir. Und ein Mensch braucht, wenn er porträtiert wird, dieses Erfolgserlebnis. Der braucht diesen einen Moment, wo er ein Foto sieht und sagt, ah, okay, wow, du kannst das. Hey, cool, das wird geil. Dann ist alles okay. Wenn dann irgendwas schief geht und du sagst, hoppala, du warte mal, trinke mal einen Kaffee oder gerne rauchen, ich muss da was reparieren. Kein Ding.
Das ist ein extrem guter Punkt eben, dass man sagt, hey, mach mal eine Pause, geht's mal raus und ich schau mir das an. Weil wenn du jetzt zum Werken anfängst und jemand hinstellt und der einfach mitkriegt, dass du keinen Dunst hast, ganz ein schlechter Plan.
Ja, das ist echt, ich bin letztens in so einer Situation auf der anderen Seite gewesen, ich bin irgendwo bis zum Videodreh eingeladen, war ein Interview, wo ich einfach erzählt habe und der Kameramann, der das gedreht hat, das Ganze war offensichtlich noch nicht lange im Geschäft, hat er mir nachher auch erzählt, er ist jetzt seit einem halben Jahr oder so selbstständig, hat es schön gemacht und alles super. Aber da gab es auch so eine Szene, wo wir halt zu zweit oder zu dritt da gestanden sind vor dem Interview und hätten reden sollen und dann hat plötzlich irgendwas nicht funktioniert. Und der hat einen Instant-Schweißausbruch gekriegt, hat einen Gesichtsausdruck und war einfach so wahnsinnig fokussiert und ich habe gesehen, wie der einfach echt anfängt zu scheppern und wie in seinem Kopf so richtig, scheiße, was ist eigentlich los? Ich weiß gar nicht, was los ist, ich muss jetzt suchen und gleichzeitig, scheiße, die haben den vollen Stress, das muss jetzt sofort passieren. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ich habe dann einfach die ganze Partie genommen und gesagt, hey, komm, geh mal einen Kaffee trinken, bis das repariert ist. Und dann hat er seine Zeit gehabt, weil das muss man eigentlich sofort selber machen. Diesen Notanker muss man sofort reißen. Menschen verstehen das. Da ist viel Technik im Spiel und man kann einfach sagen, hey, keine Ahnung, da tickt gerade was nicht richtig. Lass mich das kurz reparieren, geh einen Kaffee trinken. Niemand ist böse. Und wenn er vorher schon ein erstes Foto gesehen hat und mit dem zufrieden war, dann schon gar nicht. Blöd ist es halt, wenn man hingeht, aufbaut und dann funktioniert er mal eine halbe Stunde. Das ist blöd. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, nämlich mein Tipp ist dann für sowas, ein sehr, 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 sehr einfaches Setup, das quasi der Starter ist. Das mache ich wirklich sehr gern, dass ich hingehe mit einem Licht, einem Blitzformer und vielleicht einem weißen Hintergrund und einfach mal mit dem simpelsten Setup, das geht, ein Foto von dem machen, das schön ist.
Ja.
Wo der wirklich sagt, wow, gefällt mir. Und das ist mit einem Licht möglich. Das ist nicht so, dass man dafür wahnsinnig viele
definitiv. Hat.
Und wenn dieser eine Moment geschafft ist, dass der Kunde das Vertrauen gefasst hat, der weiß, was er tut, ja, dann darf ich ab dem Moment alles. Wirklich. Ja. Dann darf ich auch sagen, da läuft was nicht. Und ich bin selber dann auch ruhiger. Also das sind einfach alles Dinge, da könnte man wochenlang drüber referieren. Ja, und genau die Dinge, die man halt am Anfang einfach übersieht oder verpasst und die, glaube ich, wichtig sind.
Wie wichtig ist für dich, dass man quasi mit Licht, also du hast jetzt immer von Blitz und so gesprochen, dass man mit Blitzlicht oder halt Dauerlicht umgehen kann? Oder sagst du, dass das total okay ist, wenn man quasi nur Available Light, also das nimmt, was da ist?
Da war ich, also ehrlich, ich war lange Zeit, bevor ich angefangen habe, professionell zu arbeiten, war ich lange Zeit absolut blitzresistent. Also irgendwann mal bei meiner allerersten Spiegelreflexkamera 1900, um Gottes Willen, das war glaube ich 1900, ist das ewig her, 92 oder so, 93, die erste Spiegelreflexkamera, die ich mir vom eigenen Geld gekauft habe, habe ich dann auch einen Blitz dazu gekauft, den habe ich zweimal draufgesteckt, dann habe ich irgendwann noch zweimal draufgesteckt und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und dann kann ich mich erinnern, habe ich ihn irgendwo weggelegt in die Ecke und ihn nie wieder angegriffen, weil ich einfach gedacht habe, das gibt's doch nicht, dass das nicht tut, was ich will. Ja. Ich war halt echt, ich hab ein bisschen Angst davor gehabt und habe mir dann gedacht, so geht's ewig, wirklich ist doch ein Hobby und ich brauche das nicht und ich mache das nicht und ist doch egal. Tatsache ist halt, ich glaube schon, dass man es beherrschen muss, wenn man professionell arbeiten will. Ich weiß, es gibt sogar den eigenen Titel Available Light Photograph.
Genau.
Und das ist ja auch okay. Das ist ja, ganz ehrlich, jetzt wirklich, wenn wir mal ganz offen reden, wir alle wollen Available Light, weil es einfach erstens das Schönste ist, wenn es schön ist,
ja,
dann gibt es nichts Schöneres als echtes Tageslicht.
Ja.
Wenn es gerade schön steht, da kann kein Blitz der Welt wahrscheinlich mit. Und außerdem ist es einfacher. Also man muss nicht irgendwie Zeug aufbauen,
und
rechnen. Ja. Und ja genau, what you see is what you get. Das ist natürlich, wir wollen das doch alle. Ehrlich, ich bin Porträtfotograf, der sehr viel mit Blitz arbeitet. Ich wünsche mir wunderschönes Available Light. Tatsache ist aber, genau, wenn wir ganz ehrlich sind,
ja,
in wie vielen Prozent der Fälle passiert es, dass ich irgendwo hingehe in einen Raum und das Licht ist zufällig so wunderschön, dass ich sage, hey, stell dich dort in die Ecke und die machen was von dir. Das ist super. Wie oft passiert es denn? Also ganz ehrlich, es passiert viel zu selten.
Ja.
Und jetzt finde ich ja ganz lustig die Erfindung des Available Light Fotografen, aber es ist eine zweckmäßige, wenn wir ganz ehrlich miteinander reden. Ich finde es ja toll und ich finde auch, das ist eine Kunst, die man beherrschen muss, glaube ich. Nämlich Licht zu sehen, so wie es ist und wo es ist. Das ist Grundlagenwissen. Das gehört für mich dazu. Das ist auch in meinem Online-Kurs, in meinen Workshops, ist das allererste, was ich sage, die Aufmerksamkeit für Licht schärfen. Nämlich einmal überhaupt wahrnehmen, wo ist es? Wie schaut es aus? Wie verhält sich's? Wo reflektiert es? Wie kann ich es nutzen für mich? Ist Grundlage in der Fotografie für mich. Herumzugehen und einfach sofort zu sehen, hey, da drüben, das könnte schön sein, dort ist das Licht schön, um die Zeit ist es dort schön. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Aber daraus jetzt einen Available Light Fotografen zu machen, ehrlich, ich finde es ein bisschen falsch, weil
ja, auch.
Für mich ist Available Light Grundlage, wenn ich das drauf habe, natürlich ist das Schönste, was ich machen kann und wünschenswert. Aber dann muss ich Blitz oder Dauerlicht oder Licht an sich beherrschen. Es ist nämlich trotzdem nur noch Licht. Nur weil es jetzt ein Blitz ist oder aus einem Gerät kommt, es ist Licht.
Genau.
Was es mir gibt, ist die Möglichkeit einfach, dieses Licht, wenn es nicht so ist, wie ich es gern hätte, aktiv zu gestalten. Okay. Und wenn man jetzt wer sagt, der ist Available Light Fotograf und macht das Prinzip keinen Wert. Ganz ehrlich, muss ich wirklich sagen, die Wahrheit ist, du bist zu faul, du fürchtest dich davor, du weißt, dass es Arbeit ist und du weißt, dass du was zum Lernen hast, um das zu können.
Kann ich unterschreiben. Punkt, richtig.
Wirklich, so ist das für mich. Weil wenn ich gut mit Blitz umgehen kann, heißt das, dass ich einen Blitz so einsetzen kann, dass ich das Available Light zum Beispiel ergänze, und genau das Element, das vielleicht fehlt. Oder dass ich Available Light sogar nachstelle. Genau. Dass ich im Studio ein Foto mache, das ausschaut, als würde wer draußen vor einem Fenster stehen.
Ja.
Das ist gutes Blitzen. Das ist gutes Arbeiten mit Blitz. Und nicht, das sind zwei Paar Schuhe, Available Light ist das eine und Blitz ist das andere. Nein, es ist nicht. Es ist Licht.
So,
und damit habe ich gefälligst umgehen zu können, wenn ich mich Fotograf nenne. Punkt.
Ganz genau.
So sehe ich das.
Ganz genau. Ganz genau.
aus meiner
Seele.
Wirklich recht gibt, weil da hatte ich auch schon Diskussionen.
Ja, oh ja.
Wird wahrscheinlich jetzt auf das hinauf
auch Kommentare hakeln.
Ja, mit Sicherheit. Aber ich kann wirklich, ich traue mir das deswegen so laut sagen, weil ich so war. Ich war genau so. Ich habe mit der Ausrede, ich kann mich noch hören, als ich wirklich zu Menschen gesagt habe, die mich gefragt haben, na, nutzt du eigentlich auch Blitz? Und dann kann ich noch hören, wie ich gesagt habe, na, ich bin eher so, weißt du, ich stehe eher aufs Echte, weißt du, so. Ich habe es gern in dem, weißt du, ich arbeite lieber mit dem, was da ist, ich finde, das ist echter und nicht irgendwie was so Blödsinn. Im Nachhinein könnt ihr mir echt, ihr könnt meinem vergangenen Ich ins Gesicht schlagen dafür, weil es einfach, ganz ehrlich, es war eine Lüge.
Ja.
Es ist einfach nur, was ich wirklich sagen hätte sollen, ist, boah, hey, Blitz, das überfordert mich gerade.
Ja.
Und ich habe ja, wie gesagt, ich unterrichte auch Blitze und ich hab so einen Moment gehabt in Birmingham heuer, wo ich einen Vortrag hatte vor einem Riesenhaufen Profis. Und da habe ich ein bisschen gezittert, weil ich dachte, warum eigentlich laden wir die daher zu diesem Vortrag ein? Es geht um Simple Speedlight, war der Titel. Also ein Blitz, ganz wenig Equipment und was kann man in Sachen Porträt da rausholen?
Ja.
Ich habe da eine Stunde einen Vortrag gehalten und ein kleines Showshooting und das war für mich wirklich ein Aha-Moment. Da war ein Raum voll mit professionellen Fotografen und das war für mich, und jetzt muss man ehrlich sagen, professionell heißt ja noch nichts, aber ich habe von ihnen Arbeiten gesehen, also wirklich gut, ehrlich, da waren wirklich gute Fotografen dabei. Und was mich extrem überrascht hat, ist, dass viele von denen gekommen sind und gesagt haben, so, jetzt verrate ich dir mal was. Ich kaufe mir zum Blitz auf deinen Vortrag hin, weil du hast mir zum ersten Mal ein bisschen die Angst vor dem Blitzen nehmen können, weil ich nutze das nicht. Und ich habe mir die Fotos dann angeschaut und habe gesagt, gratuliere, dann hast du das mit Available echt drauf, aber das muss Hacke sein, das nicht zu suchen. Und die haben dann genau das gesagt, da war einer dabei, der hat echt gesagt, genau deswegen kaufen wir jetzt einen Blitz, weil du hast mir gerade endlich klar gemacht, nach 20 Jahren in meiner Karriere, dass ich nicht suchen muss, sondern dass ich fallweise auch den Weg gehen kann, es mir selber zu bauen. Ja, und das ist halt für mich so ein großer Unterschied. Das ist, man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man es bis jetzt nicht getan hat, aber ganz ehrlich, wer auch immer das hört und den Titel Available Light Photograph trägt, ehrlich, fühle dich nicht schlecht, mach's trotzdem, ab jetzt. Echt.
Genau.
Es ist dasselbe, es ist nur eine Gestaltungsmöglichkeit mehr.
Und ja, ganz
das soll es sein.
Ja. Genau, jetzt hast du schon so ein bisschen über Shootcamp ist gefallen und da jetzt Birmingham. Also du machst ja nicht nur Fotografie, hast du ja schon gesagt. Was machst du noch? Erzähl mir mal kurz ein wenig was über Shootcamp.
Ja, also Shootcamp ist eigentlich entstanden aus vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe Workshops unterrichtet, mehr oder weniger. Also das hat eigentlich so begonnen, dass ich nach einigen Jahren, nachdem ich fotografiert habe beruflich, wirklich halt ein paar Menschen bei mir gefragt haben, ob ich nicht so ein bisschen ihnen was erklären kann. Und dann haben wir gedacht, ganz ehrlich, also ich habe halt, weißt du, selbstständig eh keine Zeit. Und dann haben wir gedacht, naja, probieren wir es halt einmal mit so einem Anfänger-Workshop. So einfach einmal die Grundlagen erklären, das, was ich mir, wo ich wirklich mir draus sattelfest auch was weiterzugeben an Wissen. Nach 13 Jahren, wie gesagt, Radio traue ich mir didaktisch zu, in kurzer Zeit möglichst viel Inhalt zu transportieren und was so zu erklären, dass es in kurzer Zeit möglichst gut verstanden wird. Da habe ich gedacht, okay, dann mache ich mal Workshops. Und dann ist mir halt aufgefallen, da gibt es verschiedene Wissenslevels und zwar sehr, 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 sehr viele.
Ja.
Und da gibt es auch noch Leute, die haben das schon seit 10 Jahren vielleicht, machen die das schon und wissen aber trotzdem ein paar Dinge noch nicht, die ihnen das Leben erleichtern würden. Und daraus ist halt der Online-Kurs entstanden, weil ich mir gedacht habe, dann mache ich nicht so 5-6 Stunden Workshops, wo im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, von so einem Einsteiger-Workshop um 150 Euro 5 Stunden jemandem zuschauen oder in einer Gruppe von 10 Menschen. Wenn wir ganz ehrlich sind, so wirklich hat keiner was davon. Also schon, es ist besser als vorher, aber man merkt
sich nicht. Optimum.
Ja. Nein, es ist nicht optimal. Man ist mit anderen Menschen in einem Raum, die auf einem ganz anderen Level sind. Einer langweilt sich immer und einer ist immer überfordert.
Ja.
Das ist immer so. Und man kann in diesen 5-6 Stunden in Wahrheit auch nicht alles an Grundlagenwissen vermitteln, was notwendig wäre.
Und auf jeden Fall nicht so, dass man es dann auch wirklich alle mitnehmen.
Eben, dass man es auch mitnimmt und dass man auch wirklich was davon hat. Und dann habe ich eben daraus Shootcamp gemacht, einen Online-Kurs, weil ich mir dachte, viel besser ist doch, vor allem in der Zeit, in der wir leben, wenn ich mir die Arbeit antue, nicht einen 5-6 Stunden Workshop, wo man reinpresst, was sich halt ausgeht an Inhalt, sondern alles, was notwendig ist, alles, was ich ich aus meiner Sicht nach 25 Jahren Fotografie für notwendig erachte, was man wirklich wissen muss, damit man einen Gesamtüberblick hat und sich in der Fotografie quasi orientieren kann. Weil auslernen kann man da nie. Das hört niemals auf. Einfach nie. Ja. Aber es gibt halt so einen Grundstock an Wissen, wo es eben um Dinge geht. Wie funktionieren Kameras eigentlich? Was ist ein Belichtungsdreieck? Wie funktioniert Licht und was tut das? Wie kann ich das formen? Wie kann ich es für mich nutzen? Was ist Bildbearbeitung? Warum brauche ich das? Das wird total ignoriert mittlerweile, kommt mir vor. Es gibt tatsächlich Menschen, die den Anspruch haben, ein Foto aus der Kamera raus, das muss perfekt ausschauen. Das war mal möglich im Film. Dann aber bitte analog eine Kamera kaufen und mit der Filmwahl bestimmt man halt schon das Aussehen von ihm und den Stil. Das machen wir halt jetzt in der Bearbeitung, das weißt du am allerbesten, dass man das nicht ignorieren kann. Ja, und wie geht Bildgestaltung und was muss in die Equipment-Tasche? Und also wirklich so ein 7-Wochen-Kurs, wo echt alle Grundlagen halt geschaffen sind, die man sich auch immer wieder anschauen kann, wo man immer wieder zurückspulen kann und sagt, jeder nimmt sich die Zeit, die er braucht, um diesen Kurs durchzuarbeiten.
In seinem Tempo, ja.
Genau, in seinem Tempo. Ja. Und ich habe mir halt gedacht, also genau das wäre das Wesen, was ich mir damals gewünscht hätte. Statt dass mir jemand sagt, so nie im Leben wirst du kommen, nimm mich mal an der Hand und bring mir mal die Grundlagen bei.
Ja.
Und dann kann ich mich dort weiter orientieren. Das hätte ich mir halt gewünscht und habe das immer genauso aufgebaut, wie den Kurs, den ich mir gewünscht hätte. Und ich muss ehrlich sagen, das Feedback hat mich mehr als überrascht. Offensichtlich war die Welt nicht nur bereit dafür, sondern da haben offensichtlich schon viele Menschen drauf gewartet, fast halt. Weil genau dieses Konzept anscheinend funktioniert. Also wir kriegen wirklich viel Feedback von unseren Teilnehmern, dass die halt sagen, ich habe Workshops gemacht, ich habe es mit Büchern probiert, ich habe es mit YouTube-Tutorials probiert. Das Problem ist halt, dann muss man wieder sortieren, was ist eigentlich, wo sind die Guten, wo sind die Schlechten. Weil man sieht unfassbar viel Zeug halt auch und als Einsteiger weiß man halt nicht, redet der gerade Blödsinn oder ist das richtig, was der sagt?
Ja, und wenn ich nicht bei einem YouTube-Video vielleicht ein paar Grundlagen nicht weiß oder was der sagt, sie suchen, was ist davor, okay, das war ein cooles Thema, was gibt's danach?
Genau. Und was gibt's davor? Ja. Man hat einfach keinen roten Faden, das kennst du auch. Ja, ich kann mir jetzt ein Video anschauen, wie, ein Photoshop High-End-Retusche funktioniert. Aber was davor alles passiert ist, fehlt halt. Ja. Und dann bin ich halt wieder verloren. Dann habe ich wieder Zeit investiert, mir was angeschaut und es funktioniert nicht. Und genauso mit Kamera, wie mache ich das? Also ich hab Fragen schon zum Teil gehört, wo man dann einfach echt klar wurde, dir fehlt es wirklich ganz, ganz, ganz unten an der Basis. Du müsstest mal schauen, wie geht Wendebelichtungszeit ISO? Ja. Wie spielen die zusammen? Und die Grundlage habe ich halt dort zusammengebaut in dem Kurs und das funktioniert echt. Also wir sind wahnsinnig stolz, ehrlich jetzt, auf unsere Teilnehmer, weil da Schritte zum Teil zu sehen sind. Wir haben auch einen Instagram-Account, wo wir Best-of der Teilnehmer zeigen. Da gibt es Beispiele, die vorher einfach Fotos hergezeigt haben und dann ein paar Wochen oder Monate später das Foto zeigen, wo man echt sagen muss, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass das so passiert ist. Und wir sind jetzt so weit nach 2 Jahren mit diesem Kurs, dass wir einen Kalender planen für das nächste Jahr, den einem guten Zweck zur Verfügung stellen werden, weil es wird Zeit, einfach auch herzuzeigen, was unsere Teilnehmer machen.
Und außerdem ist natürlich für die Teilnehmer total der Ansporn, weil auf einmal ist es ein richtiges Projekt mit richtigen Deadlines, wo man wirklich Qualität liefern sollte das liefern soll, was einem selber Spaß macht. Was ist das? Was macht mir selber Spaß? Was gefällt mir?
Genau.
Sehr cool.
Genau. Ja, total. Also wirklich mal in ein echtes Projekt einbinden, auch die Arbeiten herzeigen. Wir haben im Kurs auch eine interne Challenge. Also monatlich gibt es ein Thema, das ausgerufen wird, wo man mitmachen kann, Foto einschicken kann und die Besten kriegen eine kleine Kritik von mir und vielleicht Verbesserungsvorschläge und so kleine interne Challenge halt. Aber das mit dem Kalender, da wird es halt zum ersten Mal ernst. Also da muss man sich mal aussuchen, welches Foto von mir würde ich wirklich jetzt herzeigen? Das auf am A3 an vielleicht bei ein paar hundert Menschen oder vielleicht bei ein paar tausend Menschen an der Wand hängt. Also das macht glaube ich mal Spaß. Also, ich sehe, dass da viele Köpfe rauchen schon und schon überlegen, wie sie das machen. Den Kalender können wir hoffentlich schon im Oktober herzeigen.
Okay, sehr cool.
Ja, gute Sache.
Shootcamp, warte mal, Shootcamp, wo findet man das?
Auf shootcamp.at. Ganz einfach. Oder halt einfach in Google Shootcamp eintippen. da taucht es dann auch gleich auf. Was mich bis heute irritiert und wundert, ist, dass den Namen Shootcamp für Fotografie-Workshops oder Trainings nicht gegeben hat. Das wundert mich bis heute. Aber ja, gut für mich.
Auf jeden Fall, sehr cool.
Ja, und da Shootcamp bauen wir halt jetzt, weil es so erfolgreich ist, wir haben halt im Kurs auch eine eigene Community, also nicht nur, das ist jetzt nicht nur Videos zum Runterladen, weil das war halt das Nächste, was mich gestört hat. Ich habe Videos gefunden, wo man einfach ein Videopaket runterlädt. Und dann sitzt man da vor, ja, 5-6 Stunden Video und bin halt draufgekommen für mich, ich mag das nicht schauen, ich schaue das nicht. Das, obwohl es mich interessiert, ich kann nicht jeden Film 2 Stunden durchschauen. Das, boah, und dann drücke ich auf Stopp, denke mir, okay, passt, das habe ich gesehen, aber ich schaue später weiter. Und dann muss ich nächstes Mal wieder suchen, wo war ich eigentlich. Ja. Und deswegen haben wir echte Arbeit angetan, halt 6 Monate Produktion für den Kurs, wirklich didaktisch aufgebaut, in kleinen Häppchen. Die Videos sind zwischen 2 und 10 Minuten lang.
Genau.
Dazu so mit 6 PDF-Dateien zum Runterladen. Also wirklich ein Kurs, nicht einfach nur ein Tutorial, sondern wirklich mit rotem Faden von vorn bis hinten, das zieht sich durch. Und dann die Community dazu, wo alle unsere mittlerweile, ich glaub, 3.800 Teilnehmer, wow, in der Community sich austauschen können. Mhm. Nichts mit Facebook-Gruppen oder so, sondern eine echte große Community.
Ja.
Weil, ja, das ist halt auch so, es gibt beim amerikanischen Markt Facebook-Gruppen oder es gibt auch bei uns Facebook-Gruppen, sage ich, Online-Kurse auch bei uns, die halt dann so sagen, ja, da kriegst du eigene exklusive Facebook-Gruppe. Hurra! Und was ist, wenn Facebook irgendwann mal den MySpace weggeht, dann bin ich raus aus der Community, weil Facebook vielleicht nicht mehr funktioniert. Ja. Also eigene Community war uns halt auch sehr wichtig. Mhm. Und ja, das haben wir jetzt. Und jetzt gibt es halt dann im nächsten Schritt, weil es so gut läuft, haben wir sehr viel investiert, gibt es bald neue Website und neue Kurse.
Cool.
Angebot.
Wird wann circa soweit sein?
Ja, jetzt im Herbst. Herbst auf jeden Fall. Also wir sollten, wenn ich draußen wieder nicht laut sagen, weil sonst
nein.
Holzklopfen und vielleicht in den nächsten 3-4 Wochen mit der neuen Website für die Teilnehmer dann draußen sein.
Ja, man muss vielleicht doch kurz dazu sagen, wir nehmen das jetzt im September 2016 auf, die nächsten 3 Wochen, wenn wir das Interview veröffentlichen, dann sind die 3 Wochen schon um, also dann sollte es eigentlich schon sein.
Der Kurs schon laufen, ja. Ja. Genau, und ja, und dann auch der erste Kurs sollte auch noch im Herbst fertig werden, an dem arbeite ich jetzt gerade. Da geht es genau um das, worüber wir vorher geredet haben, nämlich hör auf mit dieser Available-Light-Lüge. Nimm den Blitz in die Hand, wir gehen das einmal durch, inklusive der ganzen langweiligen und zahen Mathematik dahinter.
Ja.
Ja, genau. Reziproke, Quadrat, boom, bam. Also wirklich, ich bin überhaupt kein mathematischer Typ, aber man muss ehrlich sagen, damit muss man sich halt einfach einmal auseinandersetzen.
Verstanden haben, genau.
Genau, man muss einmal nur verstanden haben, was tut das alles, warum ist das mathematisch so, wie es ist.
Ja.
Dann kann man es wieder vergessen und dann ist es aber einfach, geht es in die Praxis über und ja, also ich habe auch genauso wie die Anfängerkurse diesen Kurs jetzt über lange Zeit getestet, nämlich diesmal sogar nicht nur auf dem deutschsprachigen Markt, sondern eben auch in Birmingham, in England, in Schweden. Ich war jetzt mehrmals in Schweden eingeladen zu solchen Kursen und Vorträgen. Ich habe das echt durchgetestet und das Feedback sagt, passt, so funktioniert es und genauso wäre das jetzt produziert, das jetzt alles als Online-Kurs. Das ist das Schöne, die Online-Kurse auf Shootcamp sind alle im echten Leben getestet. Also die entstehen alle wirklich aus echten Leben, Workshops und Feedback daraus, dann einfach wirklich sehen, was sind Fragen, die ich vielleicht sonst vergessen habe.
Das ist vielleicht, wenn ich da kurz eingrätschen kann, also ein extrem wichtiger Punkt, eben, weil du ja so gesagt hast, du bist dann irgendwann gefragt worden von anderen Leuten, hey, du fotografierst ja Teil, kannst du das nicht auch unterrichten?
Ja,
und man darf das jetzt nur, weil man fotografieren kann, ist das nur lang nicht.
Oh,
so richtig lang nicht, dass man das vernünftig unterrichten kann.
Also, das stimmt, Ja, wirklich, das ist halt, ja, deswegen gibt es dieses YouTube-Problem halt. Ja. Weil, ich meine, einerseits muss ich jetzt da sagen, dass, bevor das komisch klingt, ich finde ja, jeder darf sein Wissen weitergeben, weil es gibt immer jemanden, der weniger weiß und der sich freut, dass man es weitergibt. Um das geht es ja gar nicht. Aber Wissen richtig vermitteln, das weißt du genauso gut wie ich. Es ist ein eigener Job. Also wenn man sich nicht wirklich didaktisch genau überlegen kann, wie führe ich jemanden Schritt für Schritt dadurch, sodass das bei ihm auch hängen bleibt, wie kann er dieses Wissen vermitteln, sodass er das auch umsetzen kann, dann bringt das alles nichts. Also irgendwie gut ausschauen, in der Kamera stellen und erzählen, was man beruflich macht, bringt niemanden weiter. Das hilft niemandem.
Ja.
Man muss es wirklich runterbrechen auf, und da wird es halt schwierig, das kennst du sehr gut, man vergisst halt vielleicht, man ist verleitet zu vergessen, Dinge, die für einen selber so selbstverständlich sind, dann dazu zu sagen. Und das macht halt, glaube ich, den Unterschied zwischen einem guten Kurs und irgendeinem schnell gemachten YouTube-Video. Also, weil ich muss so viele Schritte zurückgehen, um einen guten Kurs zu produzieren.
Genau. Ich persönlich mache es zum Beispiel extrem gern, dass ich so richtig Grundlagenanfänger, sagen wir mal Photoshop oder was auch immer, Kurse mache, einfach damit ich die Bodenhaftung nicht verliere.
Irgendwann
fangst du halt einfach an und für uns ist halt jetzt die Themen, mit denen wir täglich arbeiten, total easy. Ich meine, was sind Ebenen, da denkt man nicht mehr drüber nach oder wie schaltet man Belichtungsdreieck richtig ein oder was auch immer. Ja. Aber durch das, dass man halt das auch wirklich an der Basis unterrichtet, profitiert man selber so unglaublich viel dazu. Ja. Also davon, wenn man dann Kurse aufbaut oder Themen unterrichtet oder einfach nur selber fotografiert, das ist ganz, ganz wichtig.
Absolut, ja. Kann ich nur unterscheiden, ja. Also das hat mir auch gezeigt, wie Anfänger-Workshops angefangen hat, mir zu überlegen, wie kann man die aufbauen didaktisch. Mhm. Hat es mir gut getan, weil ich mir selber auch Dinge, grundlegende Dinge in Erinnerung gerufen habe und mir gedacht habe, witzig, was man. Das ist so ein bisschen wie Autofahren. Es ist, wenn ich jetzt so, wenn nach Ewigkeiten im Straßenverkehr unfallfrei und noch am Leben, geh mal zu einer Führerscheinprüfung. Da fallst du durch auf der Stelle. Hundertprozentig. Und jetzt ist es ein bisschen ähnlich mit Fotografie. Geh als Fotograf, der sich nicht dafür interessiert, dieses Wissen anderen weiter zu vermitteln, zu einer Prüfung. Ja, wahrscheinlich kommen wir durch, weil das eine andere Art von Prüfung ist, aber es würden wahrscheinlich Fragen gestellt, was du denkst. Echt jetzt? Okay, ja. Das habe ich schon lange nicht mehr gedacht.
Ja.
Aber es tut dann im Nachhinein gut, wenn du denkst, ah ja, stimmt, warum habe ich lange nicht daran gedacht? Weil es Gewohnheit geworden ist.
Genau.
Aber vielleicht hilft es mir ja in meinem Alltag über die grundlegenden Dinge nochmal nachzudenken.
Auf jeden Fall.
Und das sehen wir halt auch bei dem Online-Kurs, weil der Basiskurs war eigentlich jetzt mal wirklich als Basis gedacht für Anfänger und leicht Fortgeschrittene. Mhm. Und wir haben aber im Endeffekt festgestellt, wir haben jetzt immer mehr und mehr sogar Leute drin, die schon seit vielen Jahren fotografieren und einfach sagen, ja, mir taugt es und ich kenne mich grundsätzlich aus, aber ich bin seit ein geraumer Zeit, habe ich das Gefühl, ich stecke irgendwie fest, es gibt keine Entwicklung mehr und ich weiß nicht warum. Die machen dann den Kurs, kommen drauf, sie haben 90% des Inhalts grundsätzlich gekannt. Die 10% waren aber wichtige Lücken, die sie gehabt haben und vor allem durch diesen roten Faden kommen sie halt dann irgendwie drauf, dass verschiedene Verknüpfungen in ihrem Kopf nicht stattgefunden haben, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Und da, ja, das kennst du, wie gesagt, das macht den Unterschied zwischen einem Trainer oder Lehrer und einem Fotografen oder Bildbearbeiter. Das ist nicht zwingend derselbe Job. Es gibt ja sogar, es ist im Sport genau dasselbe. Die besten Sportler sind nicht immer die besten Trainer. Die besten Trainer sind nicht immer die besten Sportler. Ja. Manchmal gibt es welche, die beides können, aber das eine zwingt das andere nicht. Genau. Und es sind zwei verschiedene Jobs, das stimmt total. Mhm.
Definitiv. Und ich sehe es halt auch, bei mir teilweise habe ich so ein wenig so das Gefühl, so, oh, du bist jetzt hauptberuflich nur Trainer oder nur unterrichtst nur an der FH, aber du bist jetzt nicht so der.
Hallo.
Das ist halt so richtig, ja, eben wie du sagst, da, didaktisch ist ganz, ganz ein großer
Unterschied. Also du bist für mich zum Beispiel auf dem Trainersektor ein Held. Du kannst das, was du tust. Du kannst Wissen vermitteln und das ist, warum wäre das weniger wert als Fotograf oder Künstler? Das ist eine Kunst. Das ist eine wirkliche Kunst, Menschen was erklären zu können, so dass sie es verstehen. Und dann auch noch vielleicht so erklären zu können, dass mehrere Menschen mit verschiedenem Wissensstand und verschiedenen Zugängen das alle verstehen. Das, ich weiß, wenn ich sage, das ist eine eigene Kunst. Also ich habe 6 Monate allein in die Kursproduktion gesteckt und zwar nicht deswegen, weil die Videos so lang dauern, sondern einfach, weil ich wirklich die meiste Zeit habe ich in die Struktur investiert und dann auch nochmal einfach mitten im Produzieren. Ich habe echt so einen Punkt gehabt, wo ich schon am Produzieren war, am Drehen war und dann für mich einfach den Punkt, eigentlich erst wie ich angefangen habe, dann diese Videos zu schneiden und zusammenzubauen, habe ich gedacht, nein, das stimmt. Also irgendwie habe ich da eine Kurve ausgelassen, beziehungsweise da habe ich so eine Stelle, wo ich das Gefühl habe, da verliere ich die Leute. Das geht sich nicht aus.
Ja.
Und dann habe ich einfach alles weggeschmissen und habe von vorne begonnen.
Das ist
aber ganz ehrlich, das ist ein Online-Kurs. Das heißt, ich produziere den, das war mir bewusst, ich produziere den ein einziges Mal. Und mein Anspruch war, ich möchte nur dieses eine Mal jetzt produzieren und dann soll der so, also funktionieren für alle. Und dann halt, wir haben auch da Beta-Tester drüber gelassen. Das heißt, die ersten 100, bevor der Kurs noch wirklich fertig war, mitten in der Produktion, haben wir die ersten 100 Plätze vergeben. Mhm. Und die haben halt Feedback gegeben, und was die an Feedback gegeben haben, haben wir eingearbeitet. Also wenn da irgendwo noch was nicht ganz klar war oder wenn sie irgendwie, wenn da die leichtesten Anflüge von Fragen waren, dann haben wir das eingearbeitet. Und jetzt kann ich was Unglaubliches berichten. Das glaube ich selber nicht. Wir haben 3800 Teilnehmer in dem Kurs. Mhm. Und wenn wir E-Mails kriegen und Fragen kriegen, dann betreffen die zu 99,9% die Website, die Community, irgendein technisches Problem mit der Seite.
Ja.
Aber ich kriege, das habe ich selber nicht erwartet, ich kriege keine Fragen zu den Kursinhalten.
Wow.
Da ist nichts, wo, wir haben einen Hilfe-Button auf jeder Seite drauf. Ja. Auf jeder Seite ist ein großer Knopf, da drückst drauf, sagst Hilfe, schreibst eine Nachricht und sagst, ich bin da gerade bei dem und dem, ich check das nicht. Das passiert nie. Das ist wirklich unglaublich für mich. Also schwer fast sowas über das eigene Produkt zu sagen, weil es unglaubwürdig ist, aber es ist wirklich so, es passiert einfach nie. Und das war mein Ziel. Und ja, wir wissen beide, wie viel Arbeit hinter sowas steckt.
Ja. Oh ja. Wow.
Ja. Und wie gesagt, da kannst du ruhig stolz auf dich sein, weil das ist hallo, ich kenne dich als Trainer, ich habe das Trainer kennengelernt und das hast du drauf. Also das hast du echt drauf. Mhm. Wir haben uns kennengelernt, du hast mir, ich weiß leider nicht mehr, was es war, was du mir gezeigt hast, ich bin hinter dir gestanden und habe irgendwas im Lightroom gesehen, wo ich mir gedacht habe, wie hast du das jetzt gerade gemacht? So haben wir uns kennengelernt vor ein paar Jahren.
Ja.
Und du hast das einfach recht auf Anhieb so erklärt, dass ich mir gedacht habe, alles klar, wieso weiß ich das nicht schon längst? Ja. Und das macht halt einen guten Trainer aus.
Das war Canon Roadshow in Salzburg, oder?
Ganz genau, ja, ganz genau. Ich weiß aber die Funktion nicht mehr. Es war irgendeine Pinselfunktion, die ich noch nie verwendet habe. Da muss ich jetzt leider drüber nachdenken.
Ja,
ich habe es vielleicht nachher auch nie wieder verwendet, aber es hat mir gut gefallen, zu sehen, dass es geht. Ja.
Cool. Wenn wir jetzt gerade so konkret bei Bildnachbearbeitung und so sind, du hast ja ganz vorher schon ein wenig so angesprochen, wie wichtig ist für die Nachbearbeitung in der Fotografie?
Ich halte Nachbearbeitung in der Fotografie für 50%.
Bingo.
Also wirklich, das ist
genau so, wie ich gesagt.
50% ist meine Arbeit, 50% also ist meine Arbeit mit Kamera, mit Licht, mit Bildgestaltung, mit Bildaufbau und allem Möglichen. Und wenn ich dann, was ich dann habe, ist nichts anderes als eine Grundlage. Ich habe eine digitale Grundlage, an der ich weiterarbeiten muss. Wenn ich das nicht tue, da fehlt was. Definitiv. Also wie ich habe das vorher schon mal gesagt, also in der analogen Fotografie ist es ganz einfach so, dass du den Bildstil mit dem Film bestimmst, der Filmauswahl. Wie körnig ist er, welche Farbgebung hat er, welchen Bildstil hat er, Ilford oder Fuji oder Kodak, Gott hab sie selig. echt, da hast du halt einen Film ausgewählt und dann hast du gewusst, wie so circa das Bild ausschaut. Und dann bist du ins Labor gegangen und hast mit dem, der das Foto ausgearbeitet hat,
genau, weil nochmal die dann die Bildbearbeitung
quasi. Genau, da hast du nochmal besprochen, wie genau hättest du es gern. Oder du hast den Film überbelichtet um zwei ganze Blendenstufen, hast dem gesagt, ich habe ihn überbelichtet, damit er das nicht korrigiert, sondern manche Filme brauchen Überbelichtung, damit sie wirklich schön sind und schauen dann anders aus. Und eben, der retuschiert das dann und macht irgendwie Sachen weg und macht, also das hat es immer schon gegeben. Es ist eine totale Illusion zu glauben, dass das nicht gegeben hat. Und ich halte es auch für eine Illusion, den Anspruch zu stellen, was da durch, was ich fotografieren muss, genauso aus der Kamera richtig sein. Nein, natürlich, Reportagefotografie werde ich keine Hautretusche machen, das ist schon klar. Aber auch Reportagefotografie lebt davon, dass die Szene, die man fotografiert hat, durch den Bildstil, die Farbgebung, die Kontraste und einfach durch Bildbearbeitung nochmal unterstrichen wird. Ich kann das Ganze dann, ich lasse das Bild einfach eine deutliche Sprache sprechen durch die Bildbearbeitung.
Ja.
Und wer das auslässt, lässt einfach 50% seiner Arbeit fertig.
Das finde ich auch bei großen Kursen, sehe ich das leider ganz, ganz oft, dass so, keine Ahnung, Kurse über zwei Semester, so alle Fotografen einladen und bla 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 und dann ist so ein Wochenende Bildbearbeitung.
Ja, ja, so, auf die Schnelle.
Das nur nicht so ganz verstanden, um was geht.
Ja, also das geht einfach nicht. Das muss man einfach, das muss dazu, das hilft nichts. Da bin ich ganz großer Verfechter dieser 50% Theorie.
Ja, definitiv.
Ja.
Definitiv. Was verwendest du für Software?
Ich arbeite zu 90% Lightroom und Photoshop. Aus Tether-Gründen, weil das Tethering. Ja, genau, Capture One Pro, weil da ist Lightroom einfach ein bisschen katastrophal.
Ja,
und
das ist so.
Außerdem bin ich für mich im Studio draufgekommen, dass Capture One der RAW-Converter irgendwie, weiß nicht, wie ich sagen soll, einfach sattere oder
ja,
griffigere RAW-Dateien ausgibt. Mhm. Das,
definitiv.
Da ist Lightroom, wenn man es direkt vergleicht, wenn man Capture One und Lightroom dasselbe RAW-File aufmacht, schaut Lightroom einfach flach aus irgendwie. Und Capture One, da fängt das RAW schon so lebendig an, das macht einfach irgendwie mehr Spaß, dort weiter zu bearbeiten.
Also für mich wäre der Traum quasi den Workflow von Lightroom und den RAW-Converter von Capture One.
Genau, ja, ehrlich, das haben wir auch schon oft gedacht. Ja. Wir wünschen, dass Lightroom den RAW-Converter von Capture One kriegt. Wow. Und das wäre ein Traum, ja. Das wäre echt ein Traum. Aber ja, man kann halt anscheinend noch nicht alles haben.
Noch nicht, ja.
Aber ja, das sind so meine drei Pakete, mit denen ich
arbeite. Genau, cool. Cool. Was machst du eigentlich selbst bei dir für Weiterbildung?
Für dich selbst? Muss ich ehrlich sagen, ich bin leider jetzt schon eine Zeit nicht mehr dazugekommen, mir selber was umzuhängen, weil wir halt selbst arbeiten. Aber also, ich mache ganz gern einfach bei anderen Kollegen hin und wieder mal einen Workshop. Zum Beispiel jetzt Landschaftsfotografie. Ich möchte beim Walter Luttenberger, steirischer Landschaftsfotograf, den ich super finde, der in der Toskana extrem schöne Fotos macht, einfach mal mitfahren, Toskana, zu einem Workshop. Und da darf ich dann nur, nicht weil ich erwarte, dass das Rad für mich dort neu erfunden wird, dass ich irgendwas wow, wahnsinnig tolles Neues lerne. Das ist halt in der Fotografie irgendwann einmal, lernst du halt vielleicht nur noch 5% dazu.
Ja.
3%. Aber genau die 3% machen es vielleicht dann aus. Mhm. Einfach, ich bin bei Workshops gestanden, wo der ganz gesamte Inhalt mir bewusst und klar war und wo ich alles gewusst habe. Aber ich habe einfach jemand anderen gesehen und habe gesehen, wie der das anwendet. Ja. Vielleicht hat der einfach zu dem einen oder anderen Thema einen anderen Zugang. Ändert einfach die Reihenfolge im Workflow. Es sind die Kleinigkeiten, wo man dann einfach ein bisschen inspiriert wird und sagt, ah, okay, so kann man es eigentlich auch mal, so habe ich es noch nie gemacht.
Ja.
Wir machen dasselbe Ding, aber auf eine andere Weise. Und das ist halt der Sinn von Workshops bei anderen Kollegen für mich, finde ich. Mhm. Du weißt das eh, was schon lange bei mir auf der Liste steht, ist einmal ein richtig ausführlicher Lightroom Photoshop-Kurs bei dir. Weil dieses Thema, also ich nutze in Lightroom und Photoshop genau das, was ich brauche.
Ja, so ist eigentlich eh bei allen.
Ja, ich glaube, dass ich Lightroom zu wahrscheinlich ja 95% im Griff habe. Aber ich bin mir sicher, diese 5%, wenn ich bei dir sitze den ganzen Tag oder länger, dann kommen da einfach ein paar Sachen durch, wenn man denkt, echt, so habe ich es noch nie gemacht, das ist geil. Mhm. Und das würde ich gerne mitnehmen. Ja, das ist jetzt eine Zeitfrage, aber irgendwann mal, legen wir das schon lang vor, irgendwann sehen wir uns in so einem Workshop. Also ich glaube, es ist einfach generell wichtig, interessiert zu bleiben, sich umzuschauen. Und wenn mich was interessiert, warum nicht? Das ist also, es gibt so eine komische Stimmung, kommt man manchmal vor unter Fotografen, aber das ist ein europäisches oder deutschsprachiges Problem. Ich gehe doch nicht zum Workshop von einem anderen.
Ja,
Es ist, ich halte es so für so furchtbar überheblich. Gott sei Dank gibt es auch andere. Also ich habe auch immer wieder Kollegen in Workshops, die dann echt, mit denen man dann echt langfristig Freundschaften und Zusammenarbeit pflegen kann, weil das ist doch fein, echt. Also wenn man einfach mal einem Kollegen zuschaut und sagt, cool, ich setze mich zu dir und auch im Vorfeld schon sagt, du, ich sag's dann gleich, ich bin nicht da, um das Rad neu zu lernen. Ich möchte einfach deine Arbeitsweise sehen, es interessiert mich. Schau jetzt einfach so zu. Das ist doch, Austausch ist doch eine gute Sache, da können beide nur profitieren.
Absolut,
das ist, ich glaube, so ein österreichisches, deutsches Problem, die Hand drüber zu halten und sagen, ich gebe mein Wissen doch nicht weiter. Da kann ich mich sogar von manchen Kollegen erinnern, schon böse Worte gehört zu haben, weil ich wäre angeblich einer, der die Branche ruiniert, dadurch,
genau, dass
ich...
Genau, weil jetzt die ganzen Neuen nachkommen, oder?
Das ist aber ganz ehrlich genau falsch rumgedacht, weil mein Ziel ist eigentlich zu unterrichten, damit die Kollegen, die hinten nachkommen, die Neuen, sich leichter tun beim Einstieg und nicht einfach die gleichen
Fehler machen und so alles nicht runterreißen.
Genau, nicht die gleichen Fehler machen und nicht den ganzen Markt mitkämpfen lassen, sondern wissen, was sie tun, wissen, was ihre Arbeit auch finanziell wert ist, wissen, wie sie das überleben und somit und wir alle in Wahrheit mehr davon haben. Also es wäre wirklich an der Zeit für ein bisschen mehr Austauschkultur als Konkurrenzkultur, aber ja, kann man eh nur leben.
Genau, kann man nur vorleben und zeigen, was geht damit.
Ja. Mhm. Ja. Hilft nichts.
So Vorleben, was gibt es bei dir so an Leuten, an denen du dich orientierst, an Vorbildern, an Inspirationsquelle?
Vorbilder in dem Sinn meide ich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil ein Vorbild halt immer das Problem hat und ich möchte auch kein Vorbild sein in dem Sinn. Das hat halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass man anfängt, was, keine Ahnung, auf was ein bisschen hängen zu bleiben oder Scheuklappen wieder aufzusetzen. Inspiration ist großartig und die kann man sich von vielen verschiedenen Menschen und Fotografen holen. Es gibt auch aktuelle Fotografen wie Jeremy Coward oder Chase Chavez, die einfach echt Inspiration sind, weil die halt die Art und Weise, wie sie die Dinge tun, mir wirklich inspiriert und sich von denen dann einfach mitzunehmen, was man in die eigene Arbeit einfließen lassen kann. Ja, das ist schon immer wieder wichtig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ja, die alten großen Meister, die sind super. Also ich kaufe mir immer noch gerne Bücher von alten großen Meistern, einfach so mal durchzuschauen, was die so gemacht haben. Das ist großartig, das ist echt inspirativ. Aber mir kommt das ein bisschen vor wie in der Musik, dass wir in der Klassik zum Beispiel immer noch Mozart, Beethoven, Schubert, als wären das die aktuellen Top-Hits in der Klassik. Was ist da los? Echt? Gibt es jetzt niemanden, der aktuell gut arbeitet oder wie? Gibt es niemanden, der aktuell beeindruckende Klassik macht? Doch, gibt's, aber man muss offensichtlich in die Klassik schon sehr tief eintauchen, um davon Ahnung zu haben, weil in der breiten Masse ist das halt noch nicht angekommen und bei der Fotografie kommt man das manchmal ähnlich vor. Es gibt halt sehr, sehr, sehr viele gute Fotografen jetzt.
Total.
Und von denen kann man sich inspirieren lassen. Mir ist völlig egal, ob das jemand beruflich macht, ob jemand Ansehen hat auf der Welt oder nicht. Mhm. Wir haben einen Shootcamp-Teilnehmer, der Tom Wiener heißt er auf Instagram. Der hat eine Geschwindigkeit hingelegt, der hat den Kurs absolviert, war dann beim Workshop bei mir und dann war er beim Workshop beim Kombinationsworkshop von Pixel Power, wo der Maximilian von Lowlight League. Muss man sich echt einmal anschauen, Lowlight League auf Instagram, super gute Jungs, die echt schräges Zeug machen und einen ganz eigenen Bearbeitungsstil haben. Dort hat er dann auch noch einen Workshop gemacht und irgendwie ist er innerhalb von einem halben Jahr zu einem wirklich guten Fotografen mutiert vor meinen Augen.
Okay.
Und der macht jetzt echt fallweise Sachen, wo ich echt sag, Respekt, hey, muss ich jetzt drüber nachdenken, wie du das gemacht hast und schaue immer wirklich lang an und denke mir, boah, echt cool. Echt coole Bildbearbeitung auch. Und da sehe ich richtig, wie sich vor meinen Augen zusammengebaut hat, Stück für Stück, die Inhalte vom Basiskurs, dann irgendwie eine Richtung gefunden, die ihm gefällt und angefangen, die richtigen Workshops zu machen, die richtigen Dinge zu entscheiden und in sehr, sehr schneller Zeit wirklich ein Ziel zu erreichen. Und das ist für mich total Inspiration. Es muss kein weltberühmter Fotograf sein. Davon gibt es viele. Mario Testino, natürlich eine Inspiration. Ja. Aber der muss nicht auf dem Level sein, damit ihn als Vorbild oder als Inspiration sehen kann. Das kann jemand sein, der einfach gerne die Kamera in die Hand nimmt und plötzlich was wirklich Cooles damit macht.
Ja.
Dann Respekt, Anerkennung. Das ist halt leider keine sehr große österreichische Kultur.
Ja.
Aber ja.
Don't get me started.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht schafft es unsere Generation, das endlich zu ändern. Also,
ja, hoffentlich. Ja.
Die Amis sagen das sehr schön. Amerikaner haben wieder eigene Vögel und da muss man wieder aufpassen, dass man denen nicht zu viel nachmacht. Aber in dem Punkt haben sie wirklich eine Kultur, die heißt Don't hate, congratulate. Und das ziehen die halt echt durch, das mag ich wirklich gern. Die halt echt sagen, hör auf mit dieser Haterei, mit diesem, naja, aber wenn ich so viel Glück habe, dann kann ich das auch. Also jemanden auf Facebook irgendwo drunter zu schreiben, echt jetzt, das ist vergeudete Zeit.
Ja.
Freu dich für jemand anderen, dass es funktioniert hat, gefälligst.
Genau.
Wird nämlich dir auch gut tun. Und einfach einmal hingehen und zu sagen, cool, es freut mich für dich, dass das so gut läuft.
Ja.
Und dann auch vielleicht kommt man nämlich dann auch ins Gespräch und erfährt vielleicht auch ein bisschen mehr im Austausch, wie er das denn gemacht hat, dass sein Unternehmen erfolgreicher ist als meines.
Genau.
Ja, weil wenn der nämlich auch kein Arschloch ist, sondern er auch sich gern austauscht und sagt, ich habe kein Problem damit, dir das zu erzählen, ja, dann profitiere ich vielleicht davon. Wenn ich mich hinstelle und sage, naja, das ist sicher nur, der hat sicher irgendwo wen gekannt.
Ja. Wen kann und hat reiche Großeltern.
Genau, ja, das da wird wahrscheinlich keine sonderlich enge Freundschaft haben.
Das kann durchaus sein.
Das kann durchaus sein.
Ja. Ja. Nein, aber da kann man wirklich hoffen, dass das, also ich sehe es auch wirklich in eben wie du sagst, in unserer Generation, dass da irgendwie wirklich so ein wenig der Umbruch kommt. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass das unter Anführungszeichen alte Fotografen, dass da nicht auch welche gibt, die sehr, sehr gern teilen, aber gerade die Junge, da gibt es schon viele, die in die Richtung denken.
Ja, das stimmt. Also ich hab wirklich das Gefühl, dass diese Generation sich gerade insgesamt in diese Richtung verändert. Und das war halt auch so ein Mitgrund für meine Shootcamp-Gründung damals, wenn ich gedacht habe, ich möchte gern was schaffen. Deswegen auch der Name Shootcamp. Ich möchte, das ist das Schöne da drin sein, komplette Anfänger, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Die mit einer kleinen, die haben vielleicht sogar eine Kamera geschenkt kriegt zu Weihnachten und sagen, wow, keine Ahnung, wie, also ich habe jetzt plötzlich manuell da ISO, was heißt das? Blende, ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Und wir haben auch Leute drin, die eben schon seit 10 Jahren fotografieren. Und das ist wirklich ein Camp, wo Menschen sich austauschen und nicht überheblich übereinander herfallen, also das ist ja keine Ahnung, sondern verstehen und sich erinnern können, das war irgendwann mal schwieriger am Anfang und ich helfe dir gern. Und da ist echt ein reger Austausch entstanden, da sind Freundschaften entstanden. Wir haben mittlerweile, hat glaube ich das vierte oder fünfte Shootcamper-Treffen stattgefunden. Wir haben welche in Deutschland, in Österreich, in Salzburg, in Wien, ich glaube in München gab es schon zwei sogar, wenn ich mich nicht täusche. Also da ist echt eine Community im wahrsten Sinne des Wortes am Entstehen, die sich halt auch im echten Leben trifft und austauscht und eben für den Austausch ist und nicht, ich sag dir nicht, wo ich das her habe, weil sonst machst du es auch so gut. Ganz ehrlich, den Kollegen, die so denken, muss ich wirklich ganz ehrlich was Brutales mitgeben. Wenn ich so denken muss, wenn tatsächlich ich Angst davor habe, dass wenn ich jemandem sage, wie ich es mache, wie ich meine Fotos mache, wenn ich mich dann davor fürchte, dass mir jemand den Job wegnimmt, dann mache ich wirklich viel, viel, viel falsch. Sehr viel. Weil wie soll ich sagen, mein USP beim Kunden ist mit Sicherheit nicht alleine das technische Wissen oder generell das Wissen, das ich habe, sondern die Erfahrung und einfach meine eigene Art, das zu machen.
Genau,
Und das
Method.
kann das liebend gern jemandem erzählen. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, weil ich auch weiß, dass der seinen eigenen Weg finden muss. Und davor fürchte ich mich nicht. Wozu soll ich mich davor fürchten? Der wird mir keinen Kunden wegnehmen, der wird nur seine Kunden befriedigen. Im Gegensatz zu vorher vielleicht, ja. Und das wird der zur Fotografie im Ganzen gut tun. Also,
Oh ja.
ja.
Oh ja.
Man möge mich dafür gern naiv nennen. Völlig egal. Wie gesagt, einleitend habe ich es erzählt. Was soll ich sagen? Vor Ewigkeiten, 1995, hat man mir denselben Schwachsinn erzählt, den ich jetzt höre. Fotografie, das ist vorbei. Früher mal ja, aber jetzt, das ist vorbei. Ehrlich, ich kann mich an diese Worte erinnern. Das ist vorbei. Du brauchst nicht mehr professionell fotografieren. Das ist vorbei. Das ist nicht mehr zu schaffen. Und ganz wenige schaffen es quasi damit. Entweder du wirst weltberühmt und machst Ausstellungen in New York und wirst reich, oder du gehst in irgendeiner Hartlauffiliale Filme verkaufen.
Wow.
Das war die Ansage. Und ich habe mir echt gedacht, oh Scheiße, wirklich, was denn, du bist so 12, 13 Jahre alt, denkst du,
Wow.
echt jetzt, tiefsten Waldviertel noch dazu aufgewachsen, keine Möglichkeit, großartigen Kontakte zur Außenwelt zu knüpfen, Internet gab es nicht, noch nicht einmal wirklich schnurlos Telefone. Wir haben nur Vierteltelefon gehabt, also wenn wer anderer telefoniert hat im Ort, habe ich nicht können. Also für mich war unmöglich zu erkennen, dass das Blödsinn ist, der mir da gerade erzählt wird. Und ich habe mir dann gedacht, okay, na gut, dann mache ich halt was anderes. Und das, ja, wird jetzt aber Menschen noch genauso erzählt. Und jetzt komme ich halt immer mehr und mehr drauf, es sind nur die ängstlichen Profis, die solchen Blödsinn erzählen. Oder die halt irgendwie Selbstständigkeit nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und da muss man auch sagen, wer sich als selbstständiger Fotograf nicht geschafft hat, das heißt nicht, dass du ein schlechter Fotograf bist.
Definitiv.
Das heißt nicht, es gibt fantastische Fotografen, die großartige Fotos machen. Wirklich, vor denen man sich nur verneigen kann. Die halt einfach es nicht drauf haben, als Selbstständige ein Unternehmen und sich selbst zu führen. Und das ist wiederum eine eigene Wissenschaft. So wie Trainer was anderes ist als Fotograf, ist einfach selbstständig sein auch was anderes als Fotograf zu sein. Da muss man halt einfach den Business-Teil auch wirklich drauf haben. Oh ja, und nur wenn man daran scheitert, heißt das nicht, dass man schlecht fotografiert. Ganz im Gegenteil, es muss nichts miteinander zu tun haben.
Genau.
Aber ja, solche Leute gehen halt dann oft her und verwechseln da ein paar Dinge und sagen dann einfach, na, das ist durch, als Fotograf kann man nicht mehr überleben. Wenn das wahr wäre,
Genau, sag einmal, was hast denn du aktuell für große Kunden und du hast große
Ja,
Kunden.
ich hab jetzt irgendwie, ich habe heuer sogar wirklich vieles, jetzt, weil wir Shootcamp-Kurse produzieren, wieder vieles abgelehnt, ehrlich gesagt. Also ich arbeite halt für Kunden, mache Fotos für Canon, für Senseo, war das eines der letzten Projekte, haben wir für Senseo und Philips gerade irgendwie fotografiert in Deutschland. Ich habe Ikea schon gehabt, ich habe Red Bull schon gehabt. ja, da will ich jetzt gar nicht irgendwie so groß raushängen, findet man ein paar davon auf meiner Website auch. Da geht es mir gar nicht groß darum, die großen Kunden an die große Glocke zu hängen, aber es ist möglich.
Ja, genau, ich, um das geht's. Ja.
Das geht's mir jetzt, ja. Ich habe halt 2008 wirklich angefangen, das ernst zu nehmen und durchzuziehen. Mhm. Und jetzt höre ich jetzt schon im Hinterkopf, höre ich sie schon. Ja, 2008 ist noch gegangen. Da, nein, es ist nicht. Nein, es ist nicht. Ehrlich, ich habe sogar, in Wahrheit habe ich angefangen, so wie tausende Kollegen.
So wie tausende auch, ja.
Tausende, weil wir in manchen Bereichen, ich liebe dieses Land, ich liebe diese Menschen, aber in manchen Bereichen sind wir so weit hinten, dass es echt zum Heulen ist. Ja. Und wir haben halt einfach dieses Innungsproblem gehabt bis letztes Jahr.
Ja.
Es war halt einfach ein Fakt, mit dem wir kämpfen mussten. Die ganze Welt hat frei fotografiert, nur ein kleines gallisches Dorf. Ich hatte sich irgendwie gewehrt. Ja, haben einfach irgendwie beschlossen. Die sind festgesessen auf ihrem Ast, haben sich gefürchtet, weil die halt einfach gewusst haben und gesehen haben, natürlich blind sind die auch nicht, dass sich da seit Jahren längst was entwickelt, wo sie nicht mehr mithalten können, außer sie investieren Arbeit.
Ja.
Das war halt das Brutale, muss ich ehrlich sagen, liebe Kollegen der alteingesessenen Innungsecke, wenn ihr das hört, ihr wisst das eh, dass ich das so sehe, aber
ja.
Das sehen Tausende so, zu Recht. Man kann halt nicht sie festhalten und festklammern an einem längst überholten Meisterbrief, der fein gewesen wäre. Und ich glaube, es hätte Wege geben können, wie man das zusammenführt. Wie man sagt, Fotografie ist ein freies Gewerbe, aber es gibt die Steigerung davon. Es gibt ganz einfach, es gibt ja jetzt so einen Versuch, soweit ich es mitgekriegt habe, aber ja, das ist halt, für mich ist das halt das Resultat von jahrelang dagegen arbeiten und dann aus reiner Trotzigkeit dann doch was zu machen.
So geht halt. Funktioniert aktuell leider nicht.
Funktioniert einfach nicht und die Welt dreht sich und ist immer noch eine Kugel. Es wird sich halt nicht verändern und wir sind angekommen in einem Zeitalter, wo man schneller in die Fotografie einsteigen kann und das muss man als Innung hat man das zu ermöglichen und nicht zu verhindern. Und
ja.
Also ich habe so angefangen, gegen alle diese widrigen Umstände, mit einem allen möglichen Gewerbescheinkonstruktionen, die das möglich gemacht haben.
Ja, gibt es ein paar, genau.
Ja, das geht ja, wenn man sich
informiert, so, ja.
Wie das geht. Das war halt nur aufwendig und teuer, aber es ist gegangen und ich habe halt ein paar Einschränkungen in meinen Kunden gehabt, aber ich habe zumindest mal arbeiten können.
Ja.
Und wenn ich das geschafft habe und solche Kunden dann im Endeffekt mir erarbeitet habe über die Jahre, mir darf niemand erzählen, dass er heute nicht einsteigen kann und in 5, 6 Jahren stabil auf beiden Beinen in diesem Job steht und große Kunden hat. Das ist nicht wahr. Es wird auch in 5 Jahren nicht wahr sein und auch in 15 Jahren nicht wahr sein. Ganz egal, wie sich die Technologie entwickelt, wer da mitgeht, wer rundherum Ideen dazu entwickelt, wer seine alleinstehenden Merkmale auf dem Markt findet und sagt, so, das mache ich. Und jetzt gehe ich dann auch noch richtig mit Menschen um und vielleicht nur Gespür für Kunden, wird das auch weiterhin schaffen. Dieses Bedürfnis wird es immer geben, weil digitale Fotografie hat dafür gesorgt, dass jeder fotografieren kann und jeder mittlerweile schöne Fotos machen kann. Fakt ist aber auch, diese gleiche digitale Entwicklung hat dafür gesorgt, dass der Bedarf an guten Fotos 10-mal so hoch ist wie früher. Und dass der Bedarf an wirklich guten Fotos, outstanding Fotos, also wo man sagt, das ist jetzt wirklich erkennbar, wow, das ist geil, noch höher ist. Weil eben diese Masse so groß ist, dass Firmenkunden müssen sich davon abheben. Und das können die nur, wenn sie entweder ein anderes Niveau an Qualität bieten oder jemanden haben, der Ideen hat und die einbringt. Und das ist auch ein Punkt, den ich ganz wichtig für Anfänger oder generell, den ich glaube ich ganz wichtig finde für die Selbstständigkeit in der Fotografie. Sei nicht nur der, der es technisch drauf hat und Probleme löst, sondern sei der, der reinkommt und einfach das Projekt versteht, das der Kunde serviert, der zuhört, der einfach sagt, aha, okay, was willst du? Das willst du, okay. Und der dann eigene Ideen einbringt. Menschen kaufen und vor allem Agenturen und Firmen kaufen nicht nur die Arbeit. Ja. Wir haben mal, die kaufen zu 50% die Arbeit, weil das sind alles Menschen, Agenturen und große Firmenkunden, die sehen tausende Fotos. Die sehen unzählige Fotos und die sind alle gut. Die können ein gutes von einem schlechten Foto unterscheiden, schauen das an und sagen, okay, du machst gute Fotos, danke, fertig. Die wollen dein ganzes Portfolio gar nicht mehr sehen.
Ja.
Schauen da einmal drüber und sagen, okay, gute Fotos. Aber ich habe circa, wenn ich mich umdrehe, finde ich nur circa 30 andere, die gute Fotos machen. Warum arbeite ich mit dir und nicht mit den anderen? Und das ist der Punkt, wo man in der Selbstständigkeit ansetzen muss, glaube ich. Gib ihnen einen Grund, mit dir zu arbeiten. Abgesehen davon, dass dazu natürlich gehört, sei kein Arschloch. Sei ein Mensch, mit dem man so einfach gern Zeit verbringt, mit dem man auch gern nach der Arbeit nochmal einen Kaffee trinkt und das Ganze bespricht. Aber bring dich auch ein. Also für mich war das ein sehr großes Aha-Erlebnis, wie ich angefangen habe bei Agenturen und bei halt irgendwie Pitches mehr oder weniger, vorher mit Kunden zu sprechen, die in Betracht gezogen haben, mit mir zu arbeiten. Habe ich irgendwann mal gesehen, es ist nichts dabei, dem Kunden auch mal zu erzählen, was man sonst so rundherum macht.
Ja.
Warum nicht? Weil man kann Präferenz nehmen auf andere Projekte, die man macht, auf andere Dinge, die man selber macht. Vorschläge einbringen, wie man das vielleicht verknüpfen könnte. Mhm. Und dann kriegt der Kunde relativ schnell ein Bild von dir als Ganzes, was du so tust. Und dann bist du nicht nur der, der kommt auf den Auslöser drückt und schöne Bilder liefert, sondern bist du einer, der sich konstruktiv einbringt. Und ja. Ich glaube, das macht einen riesengroßen Unterschied, ja, weil das ist auch der Punkt, wo du völlig da bist du für immer und ewig, bist du immer du, da bist du nicht mehr kopierbar. Meine Arbeit kann wer kopieren, im Grunde genommen. Meine Lichtsetzung kann jemandem weitergeben, ich kann eine Bildbearbeitung oder deine wie weitergeben, das kann man alles unterrichten und dann geht es vielleicht optisch in eine ähnliche Richtung. Und dann kann man sagen, aus Kundensicht sind es vielleicht zwei gleichwertige Fotografen. Wo du die unterscheidest, bist einfach du in deiner Persönlichkeit, wie du dich einbringst, was du für Ideen mitbringst und das wird nie wer kopieren können. Mhm. Und da mache ich halt die Erfahrung, da wechseln Kunden auch nicht, wenn ein besserer Fotograf, der technisch besser ist, daherkommt, aber halt irgendwie, mit dem magst du nicht so gern arbeiten. Mhm. Da gewinnst du vielleicht sogar mit den qualitativ etwas unterlegeneren Fotos.
Ja.
Das ist möglich.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, Fotografie ist einfach so viel mehr als Fotografieren.
Absolut, da gehört so viel mehr dazu. Ja. Man muss halt, ich glaube, Leica-Werbespruch war das, oder? Wie war das mit Sehen? Also, wir vergessen, das musst du rausschneiden kurz.
Ja, genau, rausschneiden.
Schneiden, bitte schneiden. Schneiden
Sie das raus. Einfach live suchen.
Oder wir senden das einfach raus.
Genau.
Wie war der Werbespruch jetzt echt? Ich habe
ich finde es jetzt so schnell, glaube ich auch nicht.
Fotografieren ist sehen, aber sehen muss man erstmal. Ich habe es jetzt echt vergessen.
Wir werden den einfach verlinken.
Bitte, ich bitte darum. Aber ich glaube, ich bin einfach müde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gestern bis um 3:30 in der Nacht im Studio gedreht und bin um 7 aufgestanden, heute mein Kind in den Kindergarten bringen. Mein Hirn hängt hinten nach.
Ich meine, das ist natürlich auch was du jetzt gerade sagst. Ich habe jetzt da einen Sohn seit 1,5 Jahren, ein bisschen mehr. Mhm. Es ist natürlich extrem cool, wenn man selbstständig ist und sich halt wirklich ein wenig die Zeit einteilen kann.
Total, ja.
Das ist, und halt wirklich
die wichtigen Sachen halt hat. Das ist zwar eine massive Doppelbelastung halt auch, aber weißt du auch.
Ja.
Aber es ist schon cool eben, wenn ich einfach sagen kann, notfalls dann beiße ich halt in der Nacht mal rein oder wie auch immer, aber ich habe dann einfach Zeit für ihn oder kann dann am Nachmittag ihn aus dem Kindergarten abholen und einfach mal einen halben Tag unter der Woche mit meinem Kind verbringen, das kompensiere ich halt dann woanders. Also das ist schon, das ist selbstständig, man muss die Vorteile der Selbstständigkeit nämlich auch dann irgendwann sehen und nutzen. Genau. Weil wozu bin ich selbstständig, wenn ich dann wieder Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr plus Überstunden nur Arbeit. Das geht halt auch nicht. Muss man halt die Selbstständigkeitsvorteile auch mal nutzen.
Ja. Definitiv.
Ja.
Definitiv. Ja, cool, hey. Ich glaube, wir haben wirklich sehr viel gesagt. Gibt es irgendwas ganz Wichtiges, was wir übersehen haben? Wahrscheinlich 1000 Sachen.
Wahrscheinlich 1000 Sachen, weil wir Wochen, Monate und Jahre über Fotografie und über Selbstständigkeit und über Familie und Selbstständigkeit.
Ja,
und
wow. Alles,
über das Alte, da könnte man Bücher schreiben und Filme drehen, aber.
Aber ich sage mal, für den ersten Podcast, wir können das ja wieder wiederholen, so in 10 Jahren oder so.
Ja, sehr gern. 10-jähriges. So
Rückblick damals.
Das wäre lustig.
Wo kennen die Leute zu dir was erfahren? Was gibt es so für Anlaufstellen?
Ach, die üblichen Verdächtigen. christiananderl.com, der Name.com, wie üblich bei Fotografen, ist meine Website. Facebook / Christian Anderl wäre meine Facebook-Seite. Sonst Instagram noch. Instagram/ Christian Anderl und das waren dann eigentlich schon die großen, weil ehrlicherweise ich nutze noch Pinterest für Inspirationssammlungen. Ich fange dann an, das auch ein bisschen rauszukürzen, weil zu viel Social Media tut dann auch nicht gut. Ist wichtiger als Selbstständiger, aber
nicht übertreiben.
Darf dann nicht übertrieben sein. Also ich konzentriere mich ein bisschen auf Facebook, Instagram und eben meine eigene Website bzw. Shootcamp. Da gibt es eh genug zu tun. Jederzeit, bin jederzeit, wie gesagt, offen für alle Kommentare. Wenn E-Mails einmal ein bisschen länger dauern, Entschuldigung, aber selbstständig mit Kind und
ja,
ja, das dauert manchmal.
Auf jeden Fall, das stimmt. Cool. Dann bedanke mich nur mal ganz recht herzlich, sagt man so.
Ich glaube, recht oder ganz recht wahrscheinlich, aber. Wahrscheinlich,
genau, aber es
ganz recht ist auch.
Ganz
recht. Es ist keine doppelte Verneinung, so gesehen.
Genau. Das. Für die Zeit und für das Gespräch und die Ausführungen.
Ich danke für die Einladung. Vielen Dank. Ja, und auch danke generell für deinen Podcast. Ich werde mir den jetzt von vorne bis hinten mal anhören, weil sowas immer spannend und interessant. Voll. Wir wollen ja sowas auch für Shootcamp schon seit langem machen, aber wir kommen nicht so recht dazu. Mhm. Aber Gespräche mit anderen, das unterstützt nur diese Austauschkultur, finde ich immer gut und wichtig.
Absolut. Cool. Dann sage ich danke. Falls Zuhörer irgendwelche Fragen haben, einfach in die Kommentare posten zum Podcast, also bei mir auf der Webseite zum Beispiel, oder einfach E-Mail schreiben oder auf Instagram, Twitter oder wie auch immer. Und dann sage ich einfach, wie gesagt, nur mal danke und danke, dass du dabei warst und mein Interviewpartner für den heutigen Podcast.
Sehr, sehr gerne. Das danke, war
Christian.
Eine sehr angenehme Stunde Arbeit.
Eine sehr angenehme Stunde Arbeit. Passt. Also dann. Ciao.
Ciao.